Willkommen, Reisender. Lausche den Erzählungen von Daniel und Phil, aber sei auf der Hut. Hier gibt es ordentlich auf die Ohren.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Ordentlich auf die Ohren. Wieder mit dem
Phil. Hallo, hallo.
Und dem Daniel. Und heute haben wir aber noch einen Gast dabei, das allererste Mal Premiere, freuen wir uns natürlich mega drauf und natürlich nicht einfach nur einen Gast, ne? Es ist, glaube ich, so wirklich so das Nonplusultra, was wir haben können, nämlich einen richtigen Star, den Endenburg aka Simon. Hallo!
Hallo! Moin, moin. Ich wusste gar nicht, dass ich der erste Gast bin, sehr, sehr interessant. Freut mich, dass ich dabei sein kann und ein bisschen über MMOs philosophieren, ne? Das war ja so der Catch, der Köder, mit dem du mich an Land gezogen hast sozusagen. Da kann ich halt nicht Nein zu sagen, von daher freut mich auch dabei zu sein.
Ja, ich denke, einige von unseren Zuhörern kennen dich vielleicht, aber ich denke auch nicht alle und genauso umgekehrt von deinen Zuschauern. Und du warst ja auch schon im Podcast bei meinem MMO, also auch Zuhörern, kennen uns vielleicht noch nicht. Deswegen würde ich mal sagen, stellen wir uns mal ganz kurz vor. Da würden wir natürlich unserem Gast mal schnell den Vortritt lassen. Simon.
Ja, ich mache Content primär auf YouTube, mittlerweile auch auf Twitch ein bisschen, aber die meisten kennen mich wahrscheinlich von YouTube. Vor allen Dingen von den 10-Minuten-Videos. Thematisch geht's da, wer hätte es gedacht, in den allermeisten Fällen um MMORPGs. Früher auch hier und da mal um Serien. Aber das ist nicht so geil, da Content zu produzieren auf YouTube oder in Deutschland, weil du basically nur mit so Standbildern arbeiten kannst und alles andere darüber ist schon. Da kannst du eigentlich schon Bye-bye sagen zu den Einnahmen des Videos und nach 3 Strikes auch zu deinem Kanal. Von daher ist nicht so geil. Und deshalb ging das Ganze dann über die Jahre dann doch immer mehr auch in so eine. Eigentlich fast nur schon MMO-Richtung. Wie gesagt, da drehen sich die meisten Videos drum, 10-Minuten-Format. Ja,
das ist ja, im Wesentlichen. Ich bin ja auch Teil deiner Community, so haben wir uns ja auch schon kennengelernt. Mhm. Ich bin jetzt ja auch schon, wie lange bin ich jetzt eigentlich auch schon bei dir in der Community? Auch schon 2 Jahre oder so, denke ich. Also richtig aktiv, sagen wir es so. Schauen tue ich deine Videos eigentlich auch schon wirklich, seit ich in China war noch damals, 2017, 18 rum, habe ich da schon die ersten Videos von dir geschaut.
Ja, das aber waren ja auch die ersten Videos. Also 2017
Angefangen, ne? Dann hast du ja angefangen. Und exakt. Ich wollte damals ein neues MMO anfangen und bin dann über dein Video gestolpert. Ich glaube, es war wirklich eines deiner allerersten Videos.
Welches MMO soll ich spielen, war mein allererstes Video, ja.
Genau, und ich glaube, über das bin ich gestolpert, weil ich ein neues MMO gesucht habe, damals in China. Nice. Ja, Phil, stell du dich auch mal ganz kurz unseren neuen Zuhörern vielleicht vor.
Ja, sehr gern. Was soll ich sagen? Also 84er Jahrgang, seit circa jetzt 11 Jahren im Marketing und Grafikdesign aktiv. Selber im Spielerischen, seit Commodore-Zeiten drin, also das heißt PlayStation 1 und Co. Und zusammen mit Daniel irgendwann mal auch WoW wieder angefangen. Damals habe ich ziemlich hart gesuchtet und irgendwann kam er dann in die ersten Instanzen und sonst wie in Raids rein und das war halt eine super schöne Zeit und irgendwann kamen wir auf die Idee, den Podcast zu starten und von wegen Überleitung, Daniel, erzähl mal ein bisschen mehr über dich.
Ja, also ich bin ja der Daniel, ich bin jetzt auch mittlerweile 28 Jahre alt und ich habe den Phil ja auch über die Arbeit kennengelernt, weil wir haben ja beide in einem Studio zusammengearbeitet. Wir waren beide in einem Entwicklerstudio für VR-Spiele und da haben wir uns kennengelernt und sind dann auch so zusammen ja zu WoW und alles gegangen und mittlerweile leider nicht mehr im gleichen Studio. Er hat jetzt eine andere Firma gefunden. Die Firma, in der wir waren, ist ja leider pleite gegangen. Und wir haben uns jetzt was Neues gesucht. Und ich bin jetzt nämlich gerade auch neu angestellt worden in einem neuen Studio. Da werde ich dann vielleicht ein anderes Mal drüber erzählen. Es ist definitiv ein Riesending. Freue ich mich riesig drauf. Da fange ich nämlich nächsten Montag an. Du, Simon, weißt es ja, glaube ich, auch schon, ne? Die habe ich es ja, glaube ich, auch schon geschrieben.
Also ist ja ein Riesending, ich freue mich. Gratulation.
Heute wurde ich, sehr schön. Ja, danke vielmals. Und ich wurde heute auch schon erschlagen mit über 80 Mails. Alles intern Dinge. Also, oh Gott, jetzt werde ich erstmal die nächsten Tage erstmal durchlesen müssen, was alles abgeht. Aber ja, ich bin in einer Production-Rolle. Das heißt, ich mache halt im Projektmanagement für Videospiele und habe mir da meinen Weg gebahnt in die Spieleindustrie. Ja, und heute wollen wir aber jetzt nicht viel Zeit verschwenden mit Introductions und wollen natürlich erstmal zu unseren Themen übergehen. Und heute haben wir natürlich 2 große Hauptthemen. So das allererste Thema, wo wir ein bisschen drauf eingehen wollen, eine kleine, doch eher Indie-Perle, würde ich jetzt mal sagen, Simon, Broken Ranks.
Ja, auf jeden Fall eine Indie-Perle. Also das ist sicherlich kein MMORPG, das jetzt mit den großen Zahlen aufwarten wird. Aber ich finde, es hat definitiv seine Daseinsberechtigung alleine schon durch das Kampfsystem, das ja sehr, sehr kreativ ist im Sinne eines rundenbasierten, eigentlich so, ne, so das Combat, was man kennt aus zum Beispiel JRPGs, so einem System. Es hat aber, wie ich finde, auch sehr, sehr viel zu bieten auf einer visuellen Ebene, weil es so einen Grafikstil hat, der sehr handgemalt ist, oder er ist sehr handgemalt. Und der, wie ich finde, auch was sehr, sehr Besonderes in der MMO-Sphäre darstellt. Also das gibt's so oft nicht. Und das Dritte, was, wie ich finde, so ein fast ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal ist, ist die Atmosphäre und so diese, ich sag mal so diese Aura des MMOs. Weil für mich ist da, schwingt da sehr viel, und es werden deutsche Videospiel Hallo Dries wahrscheinlich gerne hören, da schwingt sehr viel Piranha-Bytes mit, finde ich, bei Broken Ranks. So, sowohl, wenn es darum geht, wie die Stories geschrieben sind, als auch so wie der Humor verpackt ist, dieser derbe Charakter der Sprache und so. Das finde ich ist sehr erfrischend und sehr cool. Und wie gesagt, gerade in Kombination mit dem Kampfsystem und dem Artstyle da auf jeden Fall eine schöne neue Option sozusagen im MMO-Markt, wenn man mal was sucht, was bisschen kleiner ist, bisschen nischiger, nicht so diese ganz großen, die oft sehr poliert sind, ne, sowas wie ESO, Final Fantasy, WoW, klar sind das alles gute Spiele. Ah, die sind halt alle auch so ein bisschen, ja, man könnte es fast glattgebügelt sagen, bisschen böse formuliert. Und da hat Broken Ranks auf jeden Fall mehr Ecken und mehr Kanten. Und ich finde es immer schön zu sehen, dass dann auch so kleinere Titel, die jetzt nicht direkt für den Massenmarkt aimen sozusagen, dann kommen und dann auch ganz gut angenommen werden, auf jeden Fall von einer kleinen Fanschaft. Aber solange die halt da ist, so kann ja auch sowas gut funktionieren.
Da kann ich dir absolut nur zustimmen. Und deswegen gehen wir gleich mal ein bisschen tiefer rein bei Broken Ranks. Broken Ranks. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen gehört, auch von Simon, was ein bisschen ausmacht. Gerade das Kampfsystem hast du ja jetzt mehrfach erwähnt. Es ist ja ein Turn-Based-Kampfsystem, ne? Für ein MMO absolut einzigartig. Also ich kenne kein anderes MMO mit einem Turn-Based-Kampfsystem. Kennst du eines? Also ein richtiges MMO, was man jetzt auch runterladen muss, sondern nicht einfach nur im Browser gespielt wird.
Nee, tatsächlich, also es gibt, wahrscheinlich gibt es irgendwie so einen weirden Asia-Titel, der irgendwie 2003 rauskam oder so und den hierzulande wahrscheinlich 5 Leute gespielt haben, aber so von den MMOs, die jetzt noch gespielt werden und die ein bisschen größer sind, würde mir tatsächlich auch keins einfallen. Also da ist Broken Ranks wirklich ein Unikat, wenn man so will.
Ja, absolut, genau. Also es ist wirklich ein richtiges Unikat mit einem Turn-Based und ich finde es ja auch spannend, da kann man ja auch in der Gruppe dann zusammen losziehen. Was ich leider aber nicht gemacht habe, konntest du das mal anschauen eigentlich?
Nee, leider nicht.
Hast du es auch nicht geschafft?
Das ist so ein bisschen ein Problem von dem Spiel, glaube ich, dass das super, also verhältnismäßig spät erst anfängt. Weil das Spiel hat ja generell auch einen sehr, sehr großen Fokus auf Story. Ne? Also das Erleben sozusagen der Geschichte und der Spielwelt ist ein größerer Fokus als jetzt so diese klassische Spirale von Aufleveln, Items bekommen und so. Das spielt zwar auch eine Rolle, aber ich finde, man merkt schon, dass es so ein Story-driven, Narrative-driven Spiel halt ist. Und irgendwie haben die sich sehr viel Zeit gelassen damit, den Spieler dann auch mal reinzuschubsen in diese Multiplayer-Geschichten. Weil ich habe ja tatsächlich, ich glaube, zweimal das Ganze gestreamt, so 2-3 Stunden, und dann nochmal ein bisschen privat gespielt. Also in den ersten knapp 7-8 Stunden oder so bin ich da jetzt noch nicht zugekommen, mal mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Was natürlich ein bisschen schade ist. Ich habe es mal gesehen in Videoform, aber selber gespielt habe ich es leider nicht, nee.
Ich habe eben leider auch noch keine Erfahrung damit gemacht, weil ich habe auch fast etwa gleich viel Zeit, also auch etwa 6-7 Stunden gespielt. Und ich habe es aber auch ziemlich schnell grindlastig empfunden. Also ich musste dann plötzlich irgendwie ein anderes, höheres Level erreichen, wo ich dann plötzlich dachte, also jetzt muss ich jetzt also mindestens 60 bis 80 Wölfe kloppen gehen und jedes Mal den Kampf machen, damit ich dann endlich mal dieses Level habe gefühlt. Weiß nicht, hast du das auch gleich ein bisschen grindig empfunden oder bist du da eher durchgekommen? Also ich bin irgendwie nicht ganz so gut durchgestartet, hatte ich das Gefühl.
Es geht eigentlich. Also ja, ein bisschen grindy ist es. Man hat es auch gemerkt, zum Beispiel so an diesen wiederholbaren Quests. Ne? Relativ zu Beginn, wenn du da in dieser Stadt bist und dann kommst du da so ein bisschen raus. Dann gibt es ja zum Beispiel diese eine Hütte, wo du aus Hauptstorygründen hinkommst und dann ist das davor halt so ein Dude und der sagt, okay, du kannst jetzt hier 5 Wölfe töten und dafür kriegst du dann, oder 5 Hunde, dafür kriegst du dann, was weiß ich, EP und Gold wahrscheinlich. Und das ist halt so eine wiederholbare Quest, sehr früh schon, und da merkt man, okay, das scheint tatsächlich eine Rolle zu spielen. Ich muss aber sagen, was, glaube ich, bei mir den Eindruck nicht hat aufkommen lassen, dass es jetzt irgendwie sehr grindig ist, ist, dass du diese klassischen Questketten hast, die ich zum Beispiel aus Oldschool RuneScape kenne. Also wirklich Questketten, die mehr sind als nur so ein, ja, lauf mal 10 Meter und dann ist da entweder irgendwie eine Horde Bären, die du töten kannst, damit du mir deren Klauen bringst, oder dann ist da irgendwie eine Blumenwiese, wo du irgendwie was pflücken darfst, oder bring mal den Brief zum Bürgermeister, der auch quasi 3 Meter um die Ecke steht. So, sondern du hast schon Quests, die über verschiedene Phasen gehen, über ich sag mal, größere Sprünge machen in sich, die ich auch öfter mal ein bisschen weiter wegschicken und die wirklich eine lange Geschichte erzählen. Also die, wo man sich wirklich selbst bei Nebenquests die Mühe gemacht hat und tatsächlich eben ein bisschen was erzählt mit Wendungen und so weiter. Und du relativ wenig, fand ich zumindest jetzt außer von den ganz plumpen wiederholbaren Quests, du relativ wenig so Fetch-Quests hattest. Sondern wirklich, ich erinnere mich an die Geschichte zum Beispiel von der Säuferin, beziehungsweise von der weirden Frau, die ihren Mann irgendwie im Brunnen verloren hat und dann musste da den Brunnen runter und dann stellt sich raus, dass der irgendwie mit so einem Dude da paktiert hat und so weiter und so weiter. Also wirklich, wirklich schöne kleine Geschichten, die auch in die Spielwelt schön rein integriert sind, finde ich. Oder danach, wenn da so eine NPC-Frau in so einem Bauernhof will Bürgermeisterin werden und dann
die habe ich auch gespielt.
Genau, dann sollst du dir helfen und dann erfährst du von anderen Leuten erstmal, was da im Vorfeld alles passiert ist und es ist richtig geil gemacht. Also es ist storytechnisch, selbst in kleineren Quests wird da wirklich viel erzählt und sich wirklich viel Mühe gegeben. Und ich glaube, das hat so ein bisschen quasi als Gegenpol für mich fungiert, dass es mir halt der grindige Teil nicht so grindlastig vorkam.
Mhm. Ja, das hat sich etwa auch, das hat zum Glück definitiv gut aufgefrischt, einfach als ich plötzlich dann von der Mainquest bekommen habe, ja, erreiche jetzt erstmal irgendwie das und das Level, war mir so, oh, jetzt schon, ist ein bisschen früh. aber ja, die Seitenquests und die Nebenquests, die sind echt super geschrieben und allgemein ja auch die Stories, also das hast du ja auch schon angeschnitten jetzt in der ersten Introduction mit, dass es Richtung Risen und den Piranha Bytes spielen geht. Und auch da habe ich auch schon gemerkt, also die legen ja auch einen deutlich herberen Ton in der Erzählung ein bisschen zu, ne? Also da sind sie jetzt auch, die nehmen jetzt nicht unbedingt gerade ein Blatt vorm Mund. Oder wie heißt, also mir ist es so bis jetzt aufgefallen, also da beleiden sie sich auch mal gegenseitig.
Ja, ja.
Was man das auch wirklich kennt,
sind Piranha Bytes spielen. Genau, es werden unflätige Begriffe genutzt und so. Also das ist auf jeden Fall anders als das, was man gewohnt ist. Es ist halt ein bisschen schade, finde ich, dass bei der Lokalisation doch ein paar Schludrigkeitsfehler unterlaufen sind. Was so schade ist. Weil an sich ist es echt eine sehr, 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 sehr hohe Qualität, die einem da präsentiert wird, bei der Art und Weise eben, wie viel Mühe man sich mit Questtexten gibt und so. Und dann sind aber, wie gesagt, in der Lokalisation sind dann irgendwie, ist dann S so viel hinten dran oder ein Wort ist falsch geschrieben oder irgendwo fehlt ein Buchstabe oder so. Das hast du leider immer mal wieder zwischendurch. Und es ist halt super, super schade, weil das gar nicht beispielhaft ist für die Mühe, die da reingeflossen ist. So, da finde ich, hätte man ein bisschen mehr auf die Lokalisation ja, achten können. So.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ein paar Schreibfehler hat es ja immer wieder mal drin gehabt. Das kommt hier ursprünglich aus Polen, Broken Ranks.
Ja.
Und das hat ja eigentlich ein Browserspiel als Vorlage. Was schon eigentlich schon seit über 10 Jahren oder fast, ist glaube ich mittlerweile schon über 10 Jahre eigentlich am Laufen, das Browserspiel. Und erst danach kam eigentlich Broken Ranks, was im selben Universum auch spielt, wie das Browserspiel. Ich habe mich da mal ein bisschen umgeschaut gehabt. Nur ist jetzt das halt eben so ein richtiges, volles MMORPG geworden, anstatt einfach nur ein Browser-Spiel, wo man einfach nur Zeugs rumklickt. Und das finde ich ein cooler Schritt, dass sie diesen Schritt gemacht haben und halt eben jetzt auch wirklich konsequent diesen Weg gegangen sind. Wir rennen jetzt nicht jedem anderen Hype hinterher, sondern wir machen wirklich unser eigenes Ding.
Mhm.
Und gerade auch arttechnisch haben sie das ja wirklich komplett gezeigt. Also kampfsystemtechnisch, arttechnisch, das haben sie einfach wirklich gezeigt, dass sie was Eigenes schaffen wollen. Und gerade die Art, muss ich sagen, auch wenn es halt eben jetzt nicht ein Mega-Grafik-Blender ist, wie vielleicht ein New World oder auch ein Lost Ark, es sieht halt eben einfach schon übelst schön und stimmig aus.
Richtig, also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ne? Was so Liebe zum Detail angeht. Also auch wenn man hier und da vielleicht einige Probleme mit der Sprache hat, aber ich finde, Design ist mega wichtig und holt dich einfach ab in dem Bereich. Und besonders, wenn du jetzt da in dem ganzen Kampfthema drin steckst, also ein Thema war es zum Beispiel auch so diese Gruppenbildung für uns, also wie man da miteinander eben umgeht, sei es im Kampf oder eben allgemein. Und grundsätzlich, weiß ich nicht, also es ist halt die Frage, ob das vielleicht im Nachgang vielleicht ein bisschen blendet sogar oder ob es dann heißt, nee, ich kann mich trotzdem noch konzentrieren auf den Content, um dann entsprechend progressmäßig nach vorne zu kommen. Ne?
Ja gut, aber dadurch, dass es ja Turn-Based ist, bist du ja immer schön gut abgeschnitten in den Kämpfen. Ja. Jetzt aber gerade nochmal zum Kampfsystem. Wie viele Klassen hast du gespielt, Simon?
Eine einzige nur. Ich habe nur gespielt.
Ja, du hast wieder gespielt. Alles vielleicht ganz gut, weil ich bin nämlich Bogenschütze. Das heißt, dann haben wir wenigstens schon mal Magier und Bogenschütze so ein bisschen die Einsichten. Ich weiß nicht, bist du gut klargekommen mit dem ganzen System? Weil ich hatte das Problem, dass ich halt eben als Bogenschütze wirklich kaum Nahkampfschaden mache. Ich habe wirklich ja nur die Faust.
Also, ja, ist ein bisschen schwierig. Ja, es ging eigentlich, weil ich zwei relativ oder drei relativ starke Manöver relativ früh schon hatte als Droide. So ein Insektenschwarm, der hat ganz gut Schaden über Zeit gemacht. Ich hatte einen Heal, der hat sehr geholfen. Also der Heal hat sehr geholfen. Und dann noch so ein Debuff, glaube ich, war's. Und das in Kombination halt mit dem Standard Nahkampf-Fernkampf-Ding ging tatsächlich ganz gut. Also ich hatte jetzt nicht das Problem, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, meine Klasse sei zu schwach oder so. Oder ich struggle da so ein bisschen. Das ging eigentlich halbwegs. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass man mit so einem Krieger oder mit so einem, ich glaube, es gibt ja einen Feuermagier oder sowas. Mhm. Ich glaube, mit denen hat man wahrscheinlich noch eine etwas smoothere und unkompliziertere Zeit, als wir das beide vielleicht hatten.
Weil, ja, also ich habe bei der einen Seitenquest bisher immer nur Derbe aufs Maul bekommen. Bin ich gnadenlos gestorben gegen diese Magier. Aber es ist trotzdem halt ein ganz cooles System, weil du hast ja die Aktionspunkte, was sind es, glaube ich, 12 insgesamt, 12 Stück, die man ja dann genau. Auch 5 bis 6 verschiedene Aktionen, waren es, glaube ich, 5 Aktionen, oder? Oder waren es 6 Aktionen, die man darauf verteilen kann. Ob man dann eben ja eine Fähigkeit macht, einen Nahkampfangriff oder Fernkampfangriff. Und dazu hat man ja nochmal eine gleiche Punktanzahl für Verteidigung, wo man dann ja auswählen kann, will man eher sich verteidigen gegen Nahkampfangriffe, Fernkampfangriffe oder magische Angriffe. Und es ist schon so ein bisschen ein Lottospiel. Und gerade als Bogenschütze habe ich da echt gemerkt, so ich kann zwar gut dodgen und kann auch mich gut verteidigen, aber sobald die Fernkampfangriff-Verteidigung reinmachen, bin ich aufgeschmissen. Kriege ich einfach wirklich nur böse aufs Maul.
Also es ist manchmal wirklich so ein bisschen so eine Prediction. Was, ne, ich hatte auch manchmal so Gegner, die sahen sehr nahkampfig aus. Und ich dachte, okay, das sind irgendwie so komische Troll- oder Goblin-Kreaturen, die werden mir schon auf den Schnüss geben. Und plötzlich holt er so eine kleine Mini-Armbrust raus. Ich denke so, what? Wo kommt die denn jetzt her? Ich habe all meine Punkte in physische Verteidigung gesteckt. Das kann ja nicht dein scheiß Ernst sein. Also sowas kommt tatsächlich immer mal wieder zwischendurch vor. Das ist wahrscheinlich dann einfach ein Erfahrungswert. Aber ich finde auch dieses, so dass man halt dann wirklich mit diesen Punkten hausieren muss und manchmal sagt, komm, scheiß drauf, ich denke nicht, dass da jetzt so viel magischen Schaden oder Fernkampfschaden oder so rauskommt. Ich stecke jetzt wirklich mal für die letzte Phase des Kampfes, weil ich vielleicht auch nicht mehr so viele Ressourcen habe, nicht mehr so heilen kann oder so, stecke ich jetzt wirklich, um quasi auf die Situation zu reagieren, alles in physische Verteidigung. Das waren so die Aspekte, die das für mich ja zu was Coolem gemacht haben, weil du eben sehr gut dadurch jede, also Runde für Runde eben auf die Dynamik des Kampfes reagieren konntest. Je nachdem, was du eben gerade brauchtest, was du noch für Cooldowns hattest und so weiter, konntest du das quasi ins Vorgehen mit einbeziehen. Das fand ich eine schöne, auch eine schöne Umsetzung vom Combat.
Ja, also ich finde es echt eine smooth Idee, wie sie das hingekriegt haben, weil ich dachte mir auch erst so, als ich das gehört habe, auch als du es dann das erste Mal vorgestellt hast, so, ja, Turn-Based, habe ich gedacht so, wie kann das actionreich genug sein im MMO? Also wird das was? Und ich war überrascht, wie gut das ist. Also ich bin super schnell reingekommen. Es hat mir super schnell gefallen. Also es catcht schon sehr, sehr schnell. Das gefällt mir schon sehr gut. Ja, dann es ist ja Free-to-Play. Das heißt, hat ja natürlich auch einen In-Game-Store dadurch. Wenn ich da richtig gesehen habe, waren da, glaube ich, ja nur Pay-to-Progress-Items drin, wenn ich mich da noch richtig...
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich gar nicht mehr genau... Also ich habe es mir mal angeguckt, ich weiß nur wirklich nicht mehr genau, was da... Es gab ja ein optionales Abo, das weiß ich. Mhm. Oder irgendwie so ein Premium-Status. Und halt darüber hinaus noch was. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Was ich allerdings ein bisschen problematisch finde, muss ich wirklich sagen, ist die Tatsache, dass du wirklich nur die Möglichkeit hast, das über den Client, also über die Webseite runterzuladen, den Client. Das Spiel gibt es ja nicht auf Steam. Und das kannst du machen, also das ist auf jeden Fall eine Option. Aber die Problematik ist halt, dass dadurch die Menge an Menschen, die du damit erreichen kannst, wahrscheinlich wesentlich kleiner ist, als wenn es halt auf Steam ist. Und man sieht es ja zum Beispiel an so Spielen wie Escape from Tarkov, wo das sehr gut funktioniert, eben außerhalb von Steam. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das bei Broken Ranks schon... also erheblich helfen würde, wenn der Titel auf Steam wäre. Allein so über diese Recommendation-Funktion, ne, du lädst irgendwie was weiß ich, keine Ahnung, Star Wars The Old Republic oder irgendein MMO, Free-to-Play-MMO halt runter so und du kriegst direkt darunter eben die anderen Titel, die es auf der Plattform so gibt in dem Bereich, kriegst du eben angezeigt. Und keine Ahnung, also ich das finde ich ein bisschen schade, weil wir können ja mal so ein bisschen perspektivisch darüber reden, was wir glauben, wie gut und wie lange sich das Spiel hält. Und ich hoffe, es hält sich sehr, sehr gut, denn ich denke, die Qualitäten sprechen für sich und sollten eigentlich auch dafür sorgen, halt, dass die Fanbase sozusagen da lange beibleibt und auch neue Spieler dazu kommen. Aber ich weiß halt nicht, wie cool das ist, dass du nicht auf Steam bist. Klar, das ist wahrscheinlich monetär kurzfristig ganz nett, weil auf Steam hast du ja die Abgaben und so und du bist autark. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, was so die Langatmigkeit quasi angeht, dadurch, dass du eben nicht auf Steam bist.
Das glaube ich auch. Also es hat definitiv noch so ein bisschen seine Probleme, was das angeht. Oder halt eben, wenn nicht Steam, dann wenigstens Epic. Da hätten sie auch weniger Abgaben. Ja. Aber einfach, glaube ich, einen größeren Store, wo sie ein bisschen größer rauskommen, wäre schon, glaube ich, was. Weil ich habe jetzt auch marketingtechnisch nichts von denen mitbekommen.
Also, nö, ich habe einen Stream gemacht für die tatsächlich, vor nicht allzu langer Zeit.
Genau, aber ansonsten,
aber sonst gab es relativ wenig, ja. Tatsächlich. Und ich auch meinen habe ich ja gemacht, nachdem ich schon freiwillig einen nicht gesponsorten gemacht hatte. Also das war so eine zum Release. Das war so eine Marketingkampagne irgendwie 2 Monate zu spät. Und ich habe natürlich dankend ja gesagt, weil wie gesagt, ich habe das auch ungesponsert schon gerne gespielt und ne, dann solche Angebote nimmt man natürlich am liebsten an, wo man wirklich sagen kann, ey, da habe ich sowieso Bock drauf so. Und aber man hat aber wahrscheinlich jetzt auch nicht so das Budget, ne? Das muss man dazu sagen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ArenaNet oder NCSoft, wo du sagen kannst, die Marketingkampagne von Guild Wars 2 war zu schwach, sondern obwohl halt da mit Sicherheit Geld da gewesen wäre, sondern das ist mit Sicherheit ein wesentlich, 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 wesentlich kleineres Budget, also erheblich kleiner. Und von daher weiß ich gar nicht, wie realistisch da jetzt irgendwie wirklich eine umfassende Informations- und Marketingkampagne da gewesen wäre. Keine Ahnung.
Wie siehst also ich du kann das, mir auch gut vorstellen, Phil? Ja, wollte ich gerade sagen. Also es ist ja immer eine Frage von Phase auch. Ne? Also einmal hast du halt da die Strategie hinter, wenn es heißt, okay, lass mal gucken, mit welchem Etat wir rangehen für Release oder eben um Hype zu generieren, schon im Vorfeld von Phase 1 und 2 oder so. Egal, wie die jetzt definiert sind, ne? Aber irgendwann kann ich mir auch vorstellen, okay, und jetzt rollen wir halt die Sache nochmal größer aus oder wir probieren halt nochmal einen Crosswechsel, dass wir irgendwie plattformmäßig dann nochmal schauen oder was auch immer, ne? Also welches Marketing oder was für eine Säule wir da eigentlich spielen wollen, ob das jetzt übers Influencer-Marketing, Streaming, sonst wie Plakatierung geht. Also ist natürlich mega oldschool, aber wer weiß, ne? Also grundsätzlich finde ich es ziemlich herausfordernd im Nachgang, also nach Release, nochmal großes Marketing anzufassen, weil wo passt es am besten, wenn ich direkt zum Start, beziehungsweise vorbereitend, sodass der Markt ein bisschen sensibilisiert wird mit, guck mal hier, da ein bisschen Medienberichterstattung, ein bisschen Advertorials vielleicht schalten oder sonst wie, dass man eben darüber nochmal auch in der Presse informieren kann, die Leute ein bisschen neugierig macht und dann hast du irgendwann das geschaffen, was andere Spiele wie gesagt, Lost Ark oder New Worlds oder so hinbekommen haben, dass die Base so groß am Anfang ist, dass alles zusammenbricht, ist halt die Frage, ne? Aber ich denke, man hätte es anders angehen können, doch das werden viele sagen. Also man steckt halt nicht in dem Studio und auch damit nicht in der Strategie. Und bevor man sich jetzt da ein Urteil großartig erlaubt, man kann halt nur gucken, wie es aussieht. So, und man hätte sicherlich mehr wuppen können, aber ja, da würde ich lieber noch mal ein bisschen abwarten. Vielleicht passiert da ja noch was.
Also ich sehe da halt eben einfach wirklich auch die Gefahr, weil halt eben Broken Ranks doch schon ein sehr nischiges Spiel ist.
Natürlich,
dass sie vielleicht damit dann doch eher den Kürzeren ziehen werden und leider vielleicht ihn kürzer oder später dann leider untergehen würden.
Wie Simon es gesagt hat, finde ich. Also es ist eben im Vergleich einfach kleiner. Damit muss man ein bisschen vorausschauender vielleicht überlegen oder sich auch manche Sachen und vielleicht sogar viele Sachen sparen. Und da muss man schauen, ob das Produkt einfach überzeugt und viral geht oder ob es heißt, naja, wir haben es probiert, wir hatten nur die 50 Euro, hat nicht geklappt mit dem Campaigning. Jetzt gucken wir mal mit einer neuen Projektierung oder sonst wie, ob wir das nach vorne wuppen oder mit einem neuen Projekt eben neu finanzieren können. Müssen wir mal abwarten.
Ja, aber weil du es jetzt schon vorhin angesprochen hast, würde ich nämlich sagen, Broken Ranks, definitiv ein kleines Indie-Juwel, was man sich definitiv mal anschauen sollte, wenn man ein bisschen auf nischigere Spiele steht, auch gerade auf speziellere Spiele mit Turn-Based-Kampfsystemen und auch mal arttechnisch was ganz Neues haben möchte. Aber da würde ich mal sagen, gehen wir nämlich zum ganz großen Thema und nämlich dem riesigen Konkurrenz, der, glaube ich, alles geplättet hat in der MMO-Landschaft in den letzten paar Wochen. Und zwar Lost Ark. Ja, Lost Ark, was ein Ding. Also ich habe jetzt auch schon über 200 Stunden drin. Wie viel hast du, Simon?
Ich denke so gegen etwas mehr als 300 wahrscheinlich.
Ist ein Zeitfresser, ne?
Ja, absolut.
Ist ein Zeitfresser. Ist ein mega Zeitfresser. Aber der Hype ist real. Also ich glaube, alle von uns haben ja den Hype mitbekommen um Lost Ark, oder?
Oh yes.
Also das ist ja ein Riesenhype gewesen, als das Ding rauskam. Und gerade erst recht, denke ich mal, nachdem so, auch wenn es eigentlich doch ein bisschen eine andere Zielgruppe anspricht, nachdem das New World ja so ein bisschen gefloppt ist von Amazon. Also gefloppt ist es ja nicht eigentlich auch doof zu sagen. Es lebt ja nicht immer noch und ist ja auch gute Updates bekommen. Aber halt jetzt eben der große Hype ist schnell vorbei gewesen.
Es war vor allen Dingen zum Release genau das Gegenteil vom Flop. Also dass der Erfolg war ja regelrecht bahnbrechend. Die haben so unfassbar krass viel verkauft davon. Ich glaube, das ist als Erfolgsgeschichte gar nicht hoch genug einzuordnen. Ist natürlich krass zu trennen, so von dem, was die langfristige Perspektive ist und wie, also, ne, wie es halt bis heute läuft. Und auch, was die Leute sich erhofft hatten bezüglich der, also der ersten Monate nach Release und wie gut das Spiel halt läuft und ne, die Bugs und Exploits und so weiter. Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, aber wenn es um den reinen monetären Erfolg sozusagen geht, ist, weiß gar nicht ehrlich gesagt, was von beiden der erfolgreicher war. Aber beide sind wirklich unfassbar krasse Erfolge. Und bei beiden muss man auch wirklich sagen, hat Amazon Games Marketing einfach durchgespielt. Ich glaube, neben Riot mit der Kampagne zu Valorant damals, wo sie mit den Drops die Betas unter die Leute gebracht haben und damit halt auch das Spiel so groß gemacht haben. Ich glaube, das und halt alles, was Amazon Game Studios marketingtechnisch auf Twitch macht, ist so, also wenn ich irgendwie eine Marketingkampagne machen würde oder ich wäre ein kleines Studio oder so, ich würde mich schon versuchen, mich ein bisschen daran zu orientieren, weil meine Fresse hat das gut funktioniert. Holy shit, also das ist Wahnsinn. Ja.
Und du hast halt eben wirklich alle Influencer da gehabt, ne? Also, du hast halt eben einen Asmongold und dich und solche Leute gehabt, wie aber auch einen Shroud. Ne? Also, die haben ja wirklich alle rangeholt, aus komplett verschiedenen Richtungen, Multiplayer-Richtungen, und das ist schon ganz krass. Also, die haben wirklich gewusst, wie Marketing geht.
Also, total genial. Kurzer Einwurf dazu, ne? Da kann man überlegen, ist das jetzt data-driven oder ist es einfach 1A-Recherche, ne? Und damit merkt man auch, was für ein Ressourcen- und meinetwegen Etatpool dahinter steht, ne? Wie viele Leute haben dafür gesorgt, dass eben die Leute gerade Werbung machen für dein Produkt? Dann hast du den passenden Kanal mit Twitch, wo du einfach Anzeigen en masse raushauen kannst. Und wie war das bei Valorant, ne? Also was für ein Paukenschlag im Marketing, als das Ding losging und wie es sich entwickelt hat. Und jetzt im Vergleich eben zu Richtung Amazon. Also genialer geht's gar nicht. Und das waren eben genau die Beispiele für, ich zünde die Flamme und lass sie so extrem hell, was weiß ich, feuern, wie es geht. Und danach ist es auch entsprechend eingegangen. Ne? Also man hat ja anfangs gemerkt, okay, wir haben es ausgerollt. Okay, komplette Überlastung. Ne? Server greifen nicht mehr, die Leute warten stundenlang. Du kriegst nur noch über die Foren mit. Ich sitze seit 8 Uhr morgens dran und komme einfach nicht rein. Jetzt ist es 17 Uhr. Das sind einfach, und trotzdem sind die Leute weiter in der Warteschlange geblieben. Ne? Die haben nicht einfach aufgegeben, sondern wollten zocken. Also da hast du ja genau das geschaffen, was man eigentlich gar nicht zugeben möchte. Du suchtest tatsächlich so hart vom Monitor, dass du reinkommst, um einfach dieses Erlebnis zu haben. Und das war einfach eins auch umgesetzt. Also kann man gar nicht anders sagen. Also genau das, was Simon anfangs auch gesagt hat.
Mhm. Wobei ich nicht genau weiß, ob Paukenschlag der richtige Begriff ist für die Marketingkampagne, weil ein Paukenschlag hat es ja an sich, dass er gehört wird. Und dass er eine Wucht hat, da gehe ich mit. Ja. Das ist der eine Teil der Metapher, da finde ich es passend. Aber er wird ja auch gehört, so ein Paukenschlag. Und ich habe das Gefühl, also das ist jetzt nur, ich bin auch nicht so tief drin, glaube ich, wie du. Du machst das ja beruflich, so wie ich gerade mitbekommen habe. Aber mein Gefühl ist, dass gerade bei MMORPG-Kampagnen, ich weiß nicht, ob es ein Budget-Ding ist oder nicht, aber man hat bis jetzt nichts gelernt von Amazon Games. Nichts. Die Kampagnen von den MMOs, die danach kamen, waren dieselbe uninspirierte 0815-Nummer, die es die Jahre davor gab. So, statt mal irgendwie cool, weil das ist das, was ich vermisse, als jemand, der ja auch davon betroffen ist, weil ich werde ja gebucht für sowas. Ich würde mir halt wünschen, dass es mehr eventbasierte Kampagnen gibt, wo du einen Hard-Mode machst, einen Speedrun, eine Challenge, ein Turnier, irgendwas. Mhm. Was immer dann diesen Event-Charakter hat, dass es für Leute zum Zuschauen cool ist. Dann kombinierst du das mit einer Drop-Kampagne, dass sie sogar noch Belohnungen kriegen. Die Streamer haben da Bock drauf, weil es dieses Kompetitive ist und sie nicht nur einfach irgendein Spiel spielen und vorstellen wie immer, sondern eine coole Aktion dahinter steht. Und das Spiel profitiert davon, weil die Leute immer wieder reingucken, weil sie halt diese Challenge oder was auch immer verfolgen. So. Das, ich finde, da hat man wirklich wie so einen Zeitsprung, so den nächsten Step in der Leiter des Marketings quasi unternommen. Also habe ich das zumindest mitbekommen. Ich dachte, okay, ab jetzt werden alle Marketingkampagnen geil. Und dann sehe ich halt die Marketingkampagnen für unter anderem eben End of Dragons oder so. Und es ist nichts, es ist gar nichts. Und auch für andere, wo ich auch teilweise selber dabei war und sage, ja, das ist ein cooles Spiel, aber da hätte so viel mehr passieren können. Und es ist halt, mich frustriert es, wie wenig kreativ man da wird. Gerade wenn man jetzt so einen Akteur hat oder zwei Akteure mit Riot und mit Amazon Games, die das eben, ich meine, Riot hat noch gar nicht viel gemacht, aber die haben zumindest mit der Drop-Kampagne da eben mal was angezappt sozusagen, was an Möglichkeit da war. Und dann ja. mal so ein Games, wie gesagt, haben das echt durchgespielt. Und ich dachte echt so, da orientiert man sich jetzt ein bisschen dran. Aber ich habe zumindest aus meiner Perspektive nicht das Gefühl, dass das passiert so.
Also ich stimme dir zu, Paukenschlag war, glaube ich, auch eher Richtung Presse. Und sie haben Aufsehen erregt in dem Fall. Stimmt. Viele haben es einfach nicht nachgemacht. Also heutzutage hast du, ich stelle mir das so vor, ein Valorant haut einfach mal was raus im Sinne von, pass mal auf, wir droppen etwas. Alle anderen sagen, Mist, darauf kommen wir gar nicht. Na, mal gucken, ob wir das irgendwann mal umsetzen können. Dann kommt der Nächste und sagt, ey, weißt du was, wir können Assets aus dem Spiel über Streaming keine Ahnung, tokenisiert irgendwie dem Zuschauenden bereitstellen, damit schaffen wir einen weiteren Need und Zuschauerboom und hast du nicht gesehen, dann sagen wieder alle, oh, darauf war ich ja nie gekommen und die Presse nimmt das alles mit, du siehst es auf allen entsprechenden Gaming, weiß ich nicht, Magazin, Portalen oder sonst wo, Leute, guckt euch das an, selbst im Online-Marketing-Rockstars-Bereich, da kann man, glaube ich, auch mal ein bisschen weiter recherchieren, wenn man mag, in puncto Gaming oder so, da gibt es auch 3-4 Sachen, die wurden immer mal wieder recycelt oder, wie nennt man das, als Evergreens nochmal mitgepostet, weil das geniale, ich sag mal, Steps waren im Marketing, also dieses, wir nutzen unsere Plattform, holen die Zuschauenden gerade vom Monitor oder Display ab, und belohne ihn damit, dass er einfach nur zuschaut. Oder du hast einen Shroud und dann heißt es hier, arbeite mal mit exklusivem Content. Und die anderen könnten das ja alle machen. Ich vermute nur, dass sie sich das einfach nicht trauen oder die Schnittstelle nicht haben. Oder die ist eben zu teuer. Wenn es dann heißt, okay, wir haben die Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein League of Legends, irgendwo Werbebanner in-game im E-Sport zu hinterlegen und wir gucken uns irgendwelche Matches an und sehen auf einmal Werbung von Sponsor A oder B, dann können das natürlich andere adaptieren, schaffen es aber einfach nicht in die Kanäle rein oder sie holen eben nicht die großen Werbepartner rein, von wegen, du pass mal auf, wir bieten dir hier Content oder halt Platzhalter in dem Fall, kostet dich Summe X, vielleicht wollen die das ja auch gar nicht, ne? Also es ist die Frage, mit wem arbeitet man da vielleicht zusammen, damit das Marketing ausgerollt werden kann?
Also,
und ich glaube, der Markt ist immer noch zu neu, dass die Leute es wirklich verstehen. Und die
Das sind zwei präzisierende Aspekte, die absolut richtig sind und wo ich dir nur zustimmen kann. Also erstens, der Paukenschlag Richtung Presse war auf jeden Fall da. Leider nicht Richtung Spielestudios und Marketingfirmen, aber auf jeden Fall Richtung Presse. Und das Zweite ist, du hast natürlich recht. Und ich habe tatsächlich, also ich werde natürlich keine Namen nennen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es Agenturen gibt, die sich Konzepte überlegt haben für Releases, die richtig cool und kreativ waren und die dann einfach nicht das Go bekommen haben, wo dann gesagt wurde, nee, das wollen wir nicht machen. So, und dann muss man natürlich sagen, da kannst du dir natürlich ausdenken, was du willst. Wenn der Kunde sozusagen da nicht mitspielt, dann, und dann irgendwie so eine konservative Furz-Trocken-Kampagne haben will, dann scheitert es halt daran. So, da können ja die Marketingmenschen oder die kreativen Köpfe können da ja nichts für. Und wie gesagt, das ist tatsächlich schon vorgekommen. So, das weiß ich aus eigener Hand. Von daher, da hast du völlig recht. Da ist vielleicht der Schuldige nicht unbedingt ganz richtig adressiert worden von mir, Es liegt auch oft an den Spielebetreibern.
Ja, natürlich. Entschuldige, dass ich dich gerade unterbrochen habe. Noch ein letztes Beispiel in puncto Marketing und dann ist auch wieder Daniel mit im Boot. Entschuldige bitte. Eine Sache war letztens auch aufgetreten. Da habe ich irgendwie ein Printerzeugnis gesehen. Da hat derjenige sich getraut, irgendwas mit, also für ein normales, seriöses Unternehmen, ne? Also irgendein Großkonzern brauchte halt irgendwas im Printbereich. So, und dann steht auf der Karte, bla bla bla, deine Mutter. total mutig. Und natürlich ist das gefloppt, weil die Instanzen intern, weil ein alteingesessenes Unternehmen sich gesagt hat, so können wir einfach nicht kommunizieren. Das wäre ein mutiger Schritt gewesen, aber da merkt man, dass einfach besonders halt in diesem kreativen Bereich zwar viel probiert wird, meinetwegen sowas wie Dojo hier in Berlin, die bringen 1A-Campaignings raus, da sagt aber auch jeder, ich würde mal sagen, jeder dritte potenzielle Klient oder Kunde, nö, mache ich nicht, egal wie günstig. Den Pitch hast du verloren, weil er ist einfach zu unseriös. Aber genau die machen Reichweite auf den passenden Presseportalen. Und dann auf einmal hast du dieses Urban- oder Underground-Marketing-Gedöns, dass es dann heißt, okay, und trotzdem sind sie erfolgreich, weil sie eben die kritische Masse erreichen. Aber ist, wie gesagt, ein super spannendes Thema, vielleicht ein anderes Mal mehr.
Ja, also marketingtechnisch haben die sich ja gar nicht lumpen lassen bei Amazon. Ja, da haben sie wirklich voll reingehauen, was sie konnten. Und ich fand ja auch damals schon bei New World richtig geil, Battle for Aeternum in einer Closed Beta. Und haben sie nicht auch noch mal was Ähnliches gemacht, gerade bei Lost Ark? Weil da ist es mir nicht so aufgefallen, also nicht so
Ja, das war, es hat nicht ganz so gut gepasst. Also da haben sie dieses, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Da war ja Ares unter anderem befreundeter Streamer dabei, aber da gab es keine deutschen Teams oder so, sondern es gab nur ein europäisches, was auch ein bisschen kleiner war. Das ganze Event war ein bisschen kleiner gehalten und es passte halt nicht ganz so gut, weil bei New Worlds hast du ja wirklich schon spielstrukturell diesen Ansatz, dass du halt Kompanien hast, die gegeneinander kämpfen. Und das hast du bei Lost Ark natürlich nicht. Da gab es dann trotzdem, wie ich finde, eine super coole Kampagne, wo Punkte geholt werden konnten, weil so Missionen absolviert werden mussten. Das war ganz nett. Für die Zuschauer gab es Belohnungen. Aber es war in der Tat, es hatte weder diese Competition-Strahlkraft, die aufgrund des Spielsystems New World hat viel besser vermitteln können, eben wegen des Kriegsfokus und dieser Kompanien und so und diesem permanenten Streiten um die Vorherrschaft über das Land und so. Das war ja perfekt. Das steckt ja schon im Spiel drin, da kannst du das natürlich perfekt triggern. Mhm. Aber man hat trotzdem für das, was Lost Ark halt überhaupt bietet, weil es ist ja ein Theme-Park-MMO, also weniger Sandbox geht gar nicht. Und ich finde, gerade Sandbox-Spiele sind perfekt für solche Kampagnen, wie Amazon Games sie jetzt gemacht hat. Das war da leider nicht der Fall. Du hattest halt nur diese strengen Grenzen sozusagen des Theme-Park-Spiels und trotzdem haben sie da eine coole Sache draus gemacht, wie ich finde. Aber in der Tat, ne, die Möglichkeiten waren natürlich begrenzter als bei New World. Vielleicht liegt es auch daran, dass man da ein bisschen weniger von mitbekommen hat. Trotzdem immer noch genug, weil sowohl die Zahlen auf Twitch, als auch die Zahlen auf Steam, als auch mit Sicherheit die Verkaufszahlen, waren da sicherlich ein Beleg dafür, dass die Kampagne auf jeden Fall funktioniert hat.
Ja, jetzt aber ein bisschen mehr zum Spiel, würde ich auch mal sagen. So, was ist jetzt so euer Ding, was euch am meisten packt bei Lost Ark? Also bei mir ist es definitiv schon auch das Kampfsystem, definitiv. Wie habt ihr es da? Was packt euch am meisten bei anfangen? Lost Ark? Kannst gerne anfangen, Simon.
Also bei mir ist es, glaube ich, also auch das Combat, aber ich glaube insbesondere im Zuge des PvPs. Ich bin ja ein PvPler, ich mache zwar auch sehr gerne PvE, ich habe zum Beispiel im WoW geradet, ja unter anderem auch mit dem lieben Daniel, mal eine Zeit lang. Und,
ja, und Phil ist auch dabei gewesen, auch ein paar Mal.
Ja, ne? Möchte ja. ich sagen, klar.
Achso, okay. Apfelsaft.
Ah, okay, guck mal, das wusste ich gar nicht. Ja, in der Tat, gut, dann haben wir sogar alle zusammen geradet. Jedenfalls, also ich mache auch gerne PvE, aber ich bin immer schon im Herzen PvPler gewesen und werde es wahrscheinlich auch immer primär bleiben. Und das PvP in Lost Ark ist halt deshalb für mich perfekt, weil es komplett gebalanced ist. Das kenne ich im Grunde ein bisschen noch von WoW aus Legion, weil es da auch so ein Template-System gab. Seitdem leider nicht mehr, obwohl ich mir das sehr zurückwünschen würde. Ich kenne es aus Arcage, was ich auch sehr, sehr lange gespielt habe. Da gab es auch eine gebalanced Arena. Und jetzt, wie gesagt, eben aus Lost Ark. Das ist deshalb sehr cool, weil man dadurch mehrere Klassen spielen kann. Die muss man bis Level 26 oder 27 leveln, je nachdem. Und hat dann kompletten vollen Zugriff auf, von Guild Wars kenne ich übrigens auch, da gibt es dasselbe System. Hat dann kompletten vollen Zugriff auf die Skills und die Skillpunkte und so weiter und kann halt vollwertig mitmachen. Und das ist deshalb cool, weil du sehr viele Klassen lernen kannst. Du kannst mit sehr vielen halt reinschauen und, wie ich finde, sehr übergreifend, klassenübergreifend eben Erfahrungen sammeln. Also wissen, wie funktionieren die Klassen, auf welches Burst Window muss ich achten und so. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Und dann ist das PvP generell sehr nach meinem Geschmack, weil ich bin ein riesen Fan von einem Spiel namens Battle Ride. Battle Ride ist ein Spiel aus dem Hause Dunlock Studios, das leider es nicht geschafft hat, muss man sagen, aber das liegt garantiert nicht an der Qualität des Spiels. Die war nämlich hervorragend und mit jedem, mit dem man darüber redet, oder jeder, mit dem man darüber redet, kommt eigentlich genau zu dem Schluss. Ich habe da noch keinen gehört, der anderer Meinung ist. Und mich erinnert das sehr an Battle Ride. So, du hast ein sehr, sehr actionlastiges, sehr reaktives, sehr schnelles Combat-System. Bei Lost Ark ist es sehr CC-basiert. Da würde ich mir fast ein bisschen wünschen, dass es ein bisschen weniger CC-fokussiert ist, weil das ist, glaube ich, gerade für Anfänger schon ein Stück weit so, dass man da nicht ganz so schnell reinkommt halt.
Ja, aber also gerade im CC-basierten muss ich immer sofort an Blade & Souls denken.
Ja.
Damals kam ja der Warlock raus, vor keine Ahnung wie viele Jahren jetzt mittlerweile schon, als der Warlock rauskam und ich halt eben den super schnell gemeistert hatte, die Leute hatten keine Ahnung, wie der gespielt wird. Ich habe so viele Duelle in der Arena gewonnen, ohne dass sie mich auch nur richtig ansehen konnten. Die waren schon tot. Ich habe die permanent in CC gehalten. Und ich glaube, so ein bisschen das Gleiche ist auch in Lost Ark. So, ich glaube, da bin ich dann der aber verprügelt wird.
Habt ihr Glück, ey. Ihr habt so ein Glück gehabt. Ich habe immer nur auf den Kopf bekommen. So genau das Gegenteil von Simon, obwohl ich PvP ziemlich spannend fand. Ich habe es, glaube ich, damals erst ja auch in WoW kennengelernt. Und wegen Balancing, ne? Also das fand ich ziemlich herausfordernd, eigentlich in jeder Version, die ich damals gezockt habe. Irgendwann fing es dann mit Arena an und dann dachte ich, nee Leute, es gibt mir einfach nichts mehr. Es hat mir Spaß gemacht auf den großen Schlachtfeldern und danach nicht mehr. Also grundsätzlich bin ich eher PvE-mäßig unterwegs und ich bin halt ein Fan von, ich bleib einfach mal stehen und guck mir mal die Gegend an. Und das merke ich ist in dem Game unglaublich lange möglich, weil es mir super viel Spaß macht, die ganzen Details sich anzugucken. Und wenn es dann darum geht, okay, nicht nur die Animation, sondern du bist eben irgendwie am Gebirgshügel unterwegs, guckst dir die Höhle an, guckst dir die ich sag mal Monster an oder allgemein Architektur in der Stadt oder so, das macht mir einfach mega viel Spaß. Und irgendwann grinde ich dann natürlich auch weiter oder bin dann halt irgendwie in der Action drin. Und auch CC-mäßig fand ich es, glaube ich, eher... Naja, vielleicht ist es halt auch so die Erfahrung aus den vergangenen Jahren. Ne? Wenn ich jetzt wirklich Anfänger wäre, kann es schwierig sein, aber es hat mich mega entspannt. Also die Runden, die ich da mit Daniel zusammen gezockt habe, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau so sind wir die auch angegangen, oder? Also eigentlich gemeinsam, CC-mäßig, alles gekitet und los. Und danach war es dann eigentlich relativ schnell durch.
Ja, also PvE kannst du ja CC auch wirklich ganz gut nutzen.
Ja, ja,
aber gerade PvP, es ist halt wirklich ein Merkmal von PvP gerade in dem Spiel. Also das ist... Ich habe jetzt die Arena aber selber noch gar nicht so groß testen können. Ich habe ein paar PvP-Matches gemacht, gerade so die 3 vs. 3. Mhm. Und auch einmal bei dir im Turnier, Simon. An dem einen Streamabend haben wir uns auch geprügelt, aber ich habe da Striker gar kein Land gesehen. Also, da habe ich eher böse aufs Maul bekommen.
Ja, Striker ist auch hart so, weil Striker wirklich nur auf seinem Identity-Spender, also quasi so eine Art Mini-Ulti, einen Super-Armor hat, also quasi eine Immunität gegen CC. Und ansonsten musst du sehr, 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 sehr genau wissen, wann du quasi reingehen kannst und poken kannst und wann du dich eben zurückziehen musst. Mhm. Ist eine sehr, sehr fordernde Klasse und auch gerade im 3 gegen 3 nicht gerade einfach zu spielen. Im 1 gegen 1 da schon eher. Aber wie gesagt, also ich finde, es ist auf jeden Fall für die PvP-Community oder für PvP-interessierte Menschen ein gutes Angebot, gerade wegen des Balancings und wegen des sehr, sehr starken, flüssigen Gameplays halt. Das gilt ja für den PvE-Bereich genauso. Ich war auch mal sehr, sehr motiviert und sehr erpicht darauf, den PvE-Teil mitzunehmen und die Raids. Aber ich habe dann halt schon gemerkt, und damit kommt man natürlich zum Thema, über das man wahrscheinlich auch sehr viel und sehr lange reden kann. Das ist halt schon sehr, 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 sehr grindlastig, beziehungsweise, ja, also ein Stück weit halt auch RNG, also was heißt ein Stück weit, sehr RNG-basiert ist im Endgame. Und ich hatte unfassbar viel Pech so. Und das hat halt bei mir dunkle Erinnerungen getriggert an Arcage. Arcage ist ein Sandbox-MMO, das ich eine Weile nach Release sehr intensiv gespielt habe, eine meiner prägendsten und auch besten MMO-Erfahrungen. Aber leider gab es in Arcage diese asiatische Unsitte des RNG-Upgrades, also mit anderen Worten, du wertest einen Gegenstand auf. Und es gibt eine prozentuale Chance, dass es gelingt, und es gibt eine prozentuale Chance, dass es nicht gelingt. Und meistens, je öfter es gelingt oder je höher der Gegenstand ist, den man aufwerten will, desto geringer ist eben die Chance, dass es dann beim nächsten Mal wieder gelingt. So, und dieses System hat mich schon wahrscheinlich einige Lebensjahre gekostet, wenn ich mal ehrlich bin. Da gab es sogar Rituale, die ich mit einem Kumpel hatte, mit dem ich Arcade gespielt habe, dass wir eine gewisse Musik drauf gemacht haben, uns auf einen gewissen Hügel gestellt haben, quasi die Götter von Arcade sozusagen gecallt haben, in der Hoffnung, da ein bisschen Glück zu bekommen, abzwacken zu können. Das hat natürlich in den seltensten Fällen funktioniert. Aber diese Vibes hatte ich jetzt halt leider auch wieder bei Lost Ark. Das war mir auch im Vorfeld schon klar. Ich wusste ja, dass es dieses RNG-Upgrade-System gibt. Aber das hat halt auch schon durchaus dazu geführt, jetzt schon, obwohl ich noch nicht mal in T3 bin, dass ich eben immer mal wieder so Phasen hatte, wo ich dann wirklich eine halbe Woche gefarmt habe. Und dann war 80% der Mats, die ich mir da erfarmt habe, also der Sachen, die man zum Upgraden braucht, die waren dann halt einfach weg, weil ich Pech hatte. Ich hatte wahnsinniges Pech. Also meine Güte, habe ich Pech in Lost Ark. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, aber es ist crazy. Ich glaube, ich hatte selten so viel Pech in einem RNG-basierten Spiel wie jetzt in Lost Ark, meine ich natürlich. Und das hat halt schon so ein bisschen, muss ich leider gestehen, meine Motivation gekillt, da jetzt sehr hart reinzusuchten in den PvE-Teil. Da habe ich mich dann noch ein bisschen ins PvE geflüchtet, sozusagen.
Ja, also der PvE-Teil, muss ich auch schon sagen, es macht halt eben schon übelst Bock, da zusammen einfach die Monster wegzukloppen. Ne? Ja, in ein paar Dungeons reinzugehen, gewisse Dungeons sind auch richtig, richtig gut umgesetzt. Also, wenn ich jetzt da gerade so ein paar Endgame-Dungeons denke, gegen die eine Dämonin, wo dann plötzlich noch die Plattformen sich anfangen zu bewegen und Kugeln runterkommen und alles. Also da hast du schon richtig geile Mechanik. Aber leider finde ich, solche Dinge sind dann doch eher eine Seltenheit da und es ist schon sehr repetitiv, das ist so. Und wenn du dann halt eben da massig das gleiche farmen musst, auch gerade die Daily Chaos Dungeons und alles rennst, um dann die Mats zu bekommen, um dann immer nur das gleiche Gear zu upgraden, das ist schon, ich finde es auch ein bisschen bitter. Weil ich hätte auch ganz gerne, ich bin dann doch eher, glaube ich, so der WoW-Typ oder so in die Richtung, wo man halt eben alle paar Wochen oder so vielleicht plötzlich auch mal seine Ausrüstung wieder komplett wechseln kann, weil man ein neues Set zusammenkriegt. Mhm. Und das fehlt mir noch so ein bisschen. Also man sieht halt eben auch immer gleich aus, wenn man nicht einen Skin kauft. Das finde ich so ein bisschen schade. Mhm. Aber PvE-mäßig sonst, ich bin ja auch eher, glaube ich, gerade in MMORPGs mehr jetzt der PvE-Spieler. Und wenigstens hat es ja eben wirklich so Highlights gehabt, wie jetzt da die einen Dungeons in Rohendel und wo war es noch, Nordwern, hat sie auch noch ein bisschen was. Und solche Dinge sind dann das Highlight von dem Spiel, aber der Grind und gerade die Inseln sind ja ein Riesending, ne? Also du hast ja so viele Inseln, wo du alle durchgrinden kannst und da hast du manche davon, die echt richtig überraschend gut waren. Also gerade Starlight Island war für mich eine Riesenüberraschung. Das Gameplay davon war absolut boring, aber halt eben die Story, wo ich dann plötzlich tatsächlich mal gemerkt habe, so, hey, die haben auch richtig gutes Storytelling, wenn sie denn mal wollen. Hast du gutes Storytelling gefunden, so Simon?
Meine G-Taste hat bestimmt gutes Storytelling gefunden, ja. nee, also ich hab den Skipperino gemacht. Ich habe mir nichts durchgelesen. Das war mir auch von vornherein klar. Ich spiele generell MMORPGs fast nie für Story. Einzige MMO, wo ich storytechnisch reingekommen bin und wo ich nicht dann irgendwann das Ganze quasi zugunsten von Gameplay habe fallen lassen, ist Final Fantasy. Da hat die Shadowbringers-Erweiterung mich quasi geläutert, was das angeht. Aber normalerweise bin ich überhaupt kein Story-Mensch, was MMORPGs angeht. Gerne mal in einem Singleplayer-Spiel, das ist völlig in Ordnung. Wobei ich grundsätzlich bei Videospielen eher das Gameplay suche und die narrative Erfahrung dann lieber auf Bücher und Serien und so weiter beschränke. Ich bin einfach nicht so der Mensch für Videospiel plus Story. Das ist nicht das, was bei mir die treibende Kraft ist in der Regel. Aber, wie gesagt, nichtsdestotrotz, Final Fantasy hat mir da sehr gut gefallen. Lost Ark gar nicht mitgenommen, die Story. Ich muss aber sagen, dass ich es ein bisschen fast bereue, weil es gibt zum Beispiel jetzt in Zukunft so ein Raid, der ist mir gerade eingefallen, als du meintest, es gibt hier und da mal so ein paar Highlights, aber die ganz großen Highlights, die haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist zum Beispiel der Clown Raid. Und da weiß ich leider gar nicht, was das für eine Story-Bewandtnis hat. Aber da weiß ich, dass ich gameplay-technisch da mega Bock drauf habe. Das ist so ein Raid, der, ich weiß gar nicht, wann der zu uns kommt, ist, glaube ich, der zweite oder dritte große. Da wechseln die allen Ernstes zwischendrin sogar das Genre. Also da hast du Jump-'n'Run-Passagen in Lost Ark und solche Geschichten. Und das ist halt eine unglaublich kreative Art und Weise, ne, weil du auch eben ganz andere Möglichkeiten hast als in einem WoW durch diese Top-Down-Perspektive. Mhm. Und da arbeiten sie sehr, sehr gut mit. So, da gibt es ein paar echt schöne kreative Einfälle, Raiding ein bisschen anders aufzuziehen. Und das sind dann so die Experiences, wo ich sage, vielleicht tue ich es mir dann doch noch an und versuche irgendwie noch an dieses Gear ranzukommen, ohne reinzupayen. Weil das würde ich eigentlich schon ganz gerne mitnehmen. Das, glaube ich, sind echt coole Erfahrungen. Gerade dieser Clown Raid, das müsst ihr euch mal angucken auf YouTube, wenn ihr da Interesse dran habt. Das ist krass, was sie da gemacht haben.
Mhm. Da muss ich mir vielleicht auch mal anschauen, weil ich habe jetzt auch schon gesehen, es gibt ja auch einige Raid-Vorschauen, weil wir die ja natürlich sehen können durch die ganzen russischen und koreanischen Server schon. Wissen wir ja schon so ein bisschen, was auf uns zukommt. Und da bin ich dann auch noch ganz sehr gespannt, was jetzt denn eigentlich noch auf uns zukommt. Deswegen, ich werde mir das wahrscheinlich schon noch anschauen.
Und ich denke auch deine Urlaubsplanung beim neuen Job, ne?
Ja. Ja, jetzt haben wir natürlich auch da wieder den Punkt, ist ein Free-to-Play-Spiel, ne? Lost Ark. Das heißt, man kann natürlich massig reinsetzen, aber halt eben auch ganz viel Zeugs kaufen im Store. Und da gab es jetzt ja gerade letztens Anfang März, war das ja ein bisschen Anfang März, Mitte März, wo ja da das eine Update kam mit dem neuen Raid, der ja im nach dem 1400-Bereich war, glaube ich, wenn ich mich richtig. Genau. Und da gab es ja dann sogar gleich mal direkt erstmal erste Vorwürfe wegen Pay-to-Win, ne?
Ja.
Gab es schon davor, aber da ist es gleich noch mal so ein bisschen lauter geworden.
Genau, das lag aber vor allen Dingen daran, dass halt sehr viele Leute, glaube ich, FOMO hatten, also Fear of Missing Out, weil halt das Timing von diesem Raid das große Problem war. Also gar nicht mal so die Shop-Mechaniken, die drin sind, weil Lost Ark ist ganz, ganz, ganz klar ein Pay-to-Progress-Spiel, also nicht Pay-to-Win, aber halt hard pay to progress. Du kannst mit Geld sehr viel skippen in dem Spiel. So. Und das ist halt eine legitime Monetarisierungsart. So, das kann man mögen oder das kann man nicht mögen. Aber das ist offensichtlich die Art und Weise, ne, wie Monetarisierung da eben funktioniert. Und das hat sich halt sehr dramatisiert, dieser Pay-to-Progress-Aspekt, dadurch, dass halt plötzlich ein Inhalt da war, auf den sehr viele Leute Bock hatten, aber wo sehr viele Leute nicht, also wirklich nicht ansatzweise, wir reden nicht davon, dass es ein bisschen noch gedauert hätte, sondern wirklich nicht ansatzweise auf dem Level waren, auf dem man hätte sein müssen, um an dem Inhalt eben partizipieren zu können. Und dann sind solche Pay-to-Progress-Geschichten natürlich schwierig, weil die einzige Möglichkeit, um da halt halbwegs zeitnah mitmachen zu können, war eben der Shop so. Und das hat dann eben dazu geführt, dass Leute die Befürchtung hatten oder vermutet haben, dass man das deshalb so reingebracht hat, weil man eben die Verkäufer anregen will oder anfeuern will halt und ne, dass es quasi letzten Endes eine Verkaufsmasche ist sozusagen. Keine Ahnung, ob es das ist. Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, also ich nehme denen das tatsächlich ab, dass es auch so ein bisschen einfach Mistiming war. Sicherlich hat man auch gehofft, dass man dadurch die Verkäufer ankurbeln kann, also so blauäugig muss man jetzt nicht sein. Aber ich glaube nicht, dass es reines Kalkül war, weil man ja immer auch ein Interesse daran hat, dass man Spieler nicht vergrault und gerade jetzt nach den Erfahrungen mit Amazon, also mit New World, denke ich ehrlich gesagt nicht, dass man, wenn man bedenkt, wie viele Leute das gekauft haben, wie viele Leute nach Skin schreien, also die Spieler betteln ja Amazon Game Studios regelrecht an, bringt bitte mal mehr Skins, damit ich euch Geld geben kann für andere Outfits, weil es gibt irgendwie nur 2 und 1,5 davon sehen scheiße aus.
Von ja, daher, das ist echt also, so. Ne,
ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass man da so den greedy Weg hätte gehen müssen. Ich glaube, es war wirklich einfach nicht wirklich kalkuliert, so dass man nicht auf dem Schirm hatte, wie unglaublich weit die der Großteil der Spielerschaft da noch von entfernt ist und wie unglaublich krass FOMO reinhitten würde. So. Und das war dann das große Problem. Und da kann ich auch nachvollziehen, dass Leute gesagt haben, was soll das? Wie soll ich das spielen? Das Einzige, ne, wie ich da eben rankomme, ist der Shop.
Mhm. Ja, eben. Das ist glaube ich, einigen da sofort sauer aufgestoßen. Und jetzt mal schauen, die Roadmap gab ja dann kurz darauf auch eine riesige Diskussion, die sie dann wieder zurückgezogen haben, wo sie auch geheißen hat, das war die falsche Roadmap oder wir müssen das nochmal ändern, weil sie gemerkt haben ja auch, dass der Patch einfach viel zu schnell raus war und viel zu schnell der neue Content da war. Ist eigentlich schon ganz witzig, wenn wir jetzt die letzten paar Jahre immer eher MMOs gehabt haben, so, ja, bringt endlich mal einen neuen Content, wir möchten endlich weitermachen, jetzt plötzlich heißt, ja, ihr seid zu schnell.
Ja, das war man nicht gewohnt, ja, das stimmt. Aber es ist, also man darf wirklich FOMO nicht unterschätzen. Wenn du ein Spiel hast, was hyped ist, Leute haben da Bock drauf und dann hast du da Inhalte drin, wo sehr viele Leute halt nicht dran teilnehmen können, so, dann ist es schon, also haben, glaube ich, die wenigsten Leute so diese innere Ruhe zu sagen, ja, das passt schon. Irgendwann ne, komme ich da zu dem Punkt, da kann ich das mal mitmachen oder irgendwann kommen Ketchup-Mechaniken oder so. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt zu Tag 1 schon da direkt mitmachen. Ich glaube, da haben einfach sehr, sehr viele Leute das Bedürfnis, wenn der Inhalt kommt und ich spiele schon viel und da sind ja wirklich Leute, die spielen 8 Stunden jeden Tag und waren halt trotzdem davon ausgeschlossen sozusagen. Und das ist halt eine böse Kombo so. Das ist die böse, verheerende Kombo, die dir nicht passieren darf.
Genau, was aber auch wirklich das Problem war, diese Dead Zone, die es da bei 1300 bis 1500 gibt, die gab es schon in Korea. Und da fand ich es ein bisschen jetzt komisch, halt eben, dass Smilegate es nicht geschafft hat, das schon zu überbrücken, weil das Problem war schon 2020 da und sie haben das 2 Jahre später leider nicht gefixt. Das hat mich dann so ein bisschen, glaube ich, am ehesten stutzig gemacht, weil die eben diese Dead Zone schon damals hatten im Rüstungswert, den man da erreichen muss. Und die hatten damals in Korea schon das genau gleiche Problem. Und deswegen war ich da so ein bisschen dann stutzig geworden, okay, wieso haben sie das
aber
nicht gefixt?
Aber gab es in Korea dann irgendwann so Ketchup-Mechaniken? Weil ich habe gelesen, also ich weiß es leider tatsächlich nicht aus erster Hand, aber ich habe zumindest gelesen, dass es wohl, ich weiß nicht, ob das die Ketchup-Mechaniken waren, aber es gab wohl Ketchup-Mechaniken in Korea, die man hätte bringen können, hier für den europäischen Raum. Und die man nicht gebracht hat und die die ganze Situation auch nochmal entspannt hätten. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt mit dem spezifischen Levelbereich oder ob das Ketchup-Mechaniken, die jetzt quasi schon vorher greifen, wenn du noch nicht mal bei 1300 oder sowas bist, gewesen wäre. Aber da hat man wohl auch versäumt, an der Front sozusagen den Spielern ein bisschen unter die Arme zu greifen. Oder dass sie in die Tasche greifen
ja,
müssen.
Ja, aber das mit der Ketchup-Mechanik ist gut, dass du das ansprichst, weil das habe ich nämlich auch dann über meine MMO mitbekommen. Hätte es nämlich auch Pakete gegeben, die genau diese Brücke da ein bisschen überbrückt hätten mit Echtgeldpaketen und die haben sie nicht reingebracht und deswegen kann man dann definitiv erst recht nochmal drauf zeigen und sagen, okay, hey Leute, das ist jetzt, die wollen eigentlich nicht unbedingt Pay-to-Win machen. Ne? Also auch wenn es wirklich harten Pay-to-Progress gibt, sie hätten da noch mehr reinbringen können und sie haben es nicht getan. Und das muss man ihnen dann definitiv hoch anrechnen, würde ich mal behaupten. Also Respekt dazu. Das ist dann nicht
beziehungsweise ist
gang und gäbe. Ich denke, die meisten
es ist aber auch in ihrem eigenen sinnvollen Interesse so, weil wir wissen ja, es gibt eine gewisse Toleranz im westlichen Bereich dafür und wenn die überschritten ist, dann vergraulst du dir Spieler, die sehr, sehr gerne sonst sich irgendwelche Pinguin-Kostüme für 15 Euro gekauft hätten. Und du hast ja nichts davon, wenn du sehr, sehr aggressiv monetarisierst und dadurch deine Spielerschaft halt irgendwie halbierst oder so, wenn du auf der anderen Seite wesentlich softer monetarisieren kannst, aber dann eben über Cosmetics den dicken Reibach machen kannst. Und das kannst du insbesondere dann, wenn ein Spiel gut läuft.
Ja,
dann
ja.
kannst du eben auch Skins verkaufen, dann sind die Leute heiß, dann sind sie sehr gewillt, dann schreien sie, wie gesagt, danach, release doch mal bitte mehr Skins. Und das ist so der, wie ich finde, der wesentlich nachhaltigere Monetarisierungsansatz und von daher durchaus in deren eigenem Interesse, das so zu machen.
In dem Fall, ja. Also was mir dazu einfällt, das ist jetzt halt genremäßig komplett anders, aber ich weiß noch, wie wir damals anfangs, weiß ich nicht gar nicht, also PS4 war Thema und von wegen Konsole und dann waren wir bei Overwatch unterwegs. Und die haben das unglaublich gut gelöst mit den Lootboxen und mit den ganzen kosmetischen Items. Also die haben saisonale Sachen angeboten, die haben irgendwann den E-Sport-Bereich mit eigenen Token ausgerollt. Und dann hieß es auch, hol dir halt die ganzen kosmetischen Themen von den Lieblingsteams, die du jetzt eh zuguckst, über sonst was. Und das war zum Beispiel auch ein Ding. Ich weiß noch, die hatten damals, von wegen Marketing, ne, noch mal ein bisschen zurückgerollt, die hatten zum Beispiel auch die Schnittstelle Richtung Twitch, zugucken, Token verdienen dadurch und die dann wieder eintauschen gegen kosmetische Items. Sprich gegen die Uniform der Teams, den du eh zugesehen hast. Und das ist natürlich eine super geniale Mechanik dahinter. Und an sich funktioniert das ja weiter. Aber jedenfalls nochmal zu dem Lootbox-Thema oder zu den kosmetischen Sachen. Also das ist gelaufen wie geschnitten Brot. Ne? Also die Leute haben gekauft. Und wenn es irgendwie was Saisonales gab, da gab es dann irgendwie nochmal eine AIDS-Thematik oder eine Krebs-Thematik, glaube ich. Brustkrebs, wenn ich mich da nicht täusche oder so, wurde da irgendwann mal kampagnenmäßig angegangen. Da haben die dann halt auch entsprechende Lootboxen mit einem passenden Skin, glaube ich, angeboten und das ging sonst wie durch die Decke. Die haben damit Millionen weitergeben können und natürlich auch im Vorfeld erstmal ein bisschen davon was abgezwackt. Alles wegen der Orga und Co. natürlich, aber das ist unglaublich gelaufen und da hat man, denke ich, ein gutes oder halt auch ein positives Beispiel gefunden. Also fand ich nicht schlecht.
Aber da hat bei mir Lost Ark so ein bisschen noch ein bisschen verkackt, meiner Meinung nach. Also Ich hätte mir schon ganz ehrlich, ich hätte mir gerade zum Es ist ja gelauncht zum Spring Festival aus China. Ja. Ich hätte doch ganz gerne den Skin dazu gehabt, ne?
Also. Genau. Also wieder ein Beispiel, ne? Das ist auch so ein Ding. Also sorry, aber Overwatch hat wirklich jede Saison mitgenommen. Und da gab es dann passend zum Jahr auch nochmal den Jahresskin. Und da denke ich mir, wenn du eh schon so aus dieser, wenn's kulturellen, ansonsten traditionellen Ecke kommst, denk einfach an saisonale Feiertage oder was gibt es an wichtigen Tagen im Jahr, dass man das Thema gestalterisch oder visuell spielen kann, ohne dass du einen unfairen Vorteil dir irgendwie durch Echtgeld erarbeiten musst. Und da gehe ich auch nochmal zu dem, sag mal, Statement von Simon hin. Du bietest eigentlich toxischen Nährwertboden, ne? Also die Leute, die müssen relativ hart bis zu einer Grenze gebracht werden. Und wenn es da irgendwie überschritten wird, hast du ein Problem mit deiner Fanbase. Und dann kann das ganze Thema richtig hart kippen. Also wir kennen diverse Games, die irgendwann dann halt mit Pay-to-Win-Elementen gearbeitet haben und sie wurden nur noch zerrissen. Sie werden weiterhin gezockt von einer kritischen Masse, aber an sich wird es nur zerrissen.
Von einer unkritischen Masse. Also ich weiß, wie du kritisch meinst, aber
ja, entschuldige. Ja.
Auch von einer gleichzeitig kritischen, aber auch sehr unkritischen natürlich. Masse, sonst würden sie es nicht mehr spielen.
Ja.
Natürlich. Ja, stimmt schon. Also Overwatch hat das sehr gut gemacht, wobei, also das Spiel, ja, ich habe auch sehr viel Overwatch gespielt tatsächlich und auch es geliebt jedes Mal, wenn wieder ein Halloween-Event war und ich habe den Pharah-Skin irgendwie gesehen und dachte, alter Schwede, ich grind da jetzt mit einem gewissen Harmless Hank, den kennt der liebe Daniel auch, mit dem grind ich jetzt halt wieder rein, so bis wir unsere Lieblingsskins da haben. Das hat perfekt funktioniert. Die Overwatch-Liga ist natürlich was sehr schlecht gealtert ist. Also, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen habt, dass die keine Sponsoren finden gerade. Und ich glaube, irgendwie selbst irgendeine Company, die da wohl mit drin steckt, nicht mal die, und die das die letzten Jahre gesponsert hat, nicht mal die will noch als Sponsor auftreten. Also das ist schon sehr, sehr hart gefloppt. Weil's auch mega teuer ist. Und das tut einem auch ein bisschen in der Seele weh, weil ich finde es schade, dass Blizzard sich so schwer tut bei E-Sport. Na, die Heroes of the Storm ist gefloppt, Overwatch ist basically auch gefloppt, mehr oder weniger, und WoW, gut, World First funktioniert halt, aber sonst geht's, das war's eigentlich basically schon. Das ist echt ein bisschen schade, wenn man bedenkt, wie viel da eigentlich möglich wäre, so Company- und Spiele-wise. Aber die Skins von Overwatch sind ein Paradebeispiel auf jeden Fall, das ist fantastisch.
Mhm. Ich glaube, wir springen das Thema, aber ich habe mega viel Lust, darüber noch mal länger zu reden. Also wenn wir die Zeit haben, sehr gerne.
Kann man gerne machen.
Ja, aber wie würdet ihr jetzt so ein bisschen sehen, die Zukunft von Lost Ark hier in Europa? Wie würdet ihr das jetzt so sehen? Wie würdet ihr das sehen? Wird es genauso ein Dauerbrenner bleiben,
aber
wie es jetzt gerade ist? Und auch gerade sich halten?
Ein Riesenvorteil ist, glaube ich, wirklich das Free-to-Play-Modell. Weil dadurch hast du immer eine sehr, sehr gute Erreichbarkeit, so, also im Sinne eine sehr gute Verfügbarkeit. Du kannst halt, wenn jemand auch nur ansatzweise ein Interesse daran hat, ist die Barriere, sich dieses Spiel zu holen, gleich null. Weil du hast es auf Steam, ne, das heißt die beste Plattform sozusagen, wo du es kriegen kannst. Ohne so Free-to-Play. Also die Hürden könnten nicht geringer sein. Es ist natürlich schon so, dass du, denke ich, hier im westlichen Bereich, wo mit mittlerweile schon auch eine gewisse Kultur da ist, die so, ich sag mal, sehr grindlastige Spiele schon abfeiert und es auch schätzt. Ne? Wir sehen es an den deutschen Spielern von so Spielen wie Albion Online oder Black Desert, die sehr, sehr erfolgreiche, auch in Deutschland sehr erfolgreiche, sehr grindlastige MMOs sind. Von daher denke ich, beide mit einem PvP-Fokus, aber nichtsdestotrotz, denke ich, wird es da auf jeden Fall seine Spielerzahlen in einem relativ gesunden Bereich halten können, der deutlich über dem liegt, was zum Beispiel New World gerade noch hat. Das glaube ich schon. Ne? Wie gesagt, aufgrund der Vorteile mit der Plattform und dem Bezahlmodell und dem Gameplay, was halt immer ein Faktor ist, so was Leute reinziehen kann. Ich glaube aber, dass es weiter noch abnehmen würde. Es nimmt ja jetzt peu à peu ab. Also wir sind, glaube ich, mittlerweile so bei 400.000, 500.000 gleichzeitigen oder irgendwie sowas, was wahnsinnig viel ist, um das nochmal ganz, ganz klar zu sagen. Weil, ne, wenn sich so eine Zahl halbiert, du siehst, es waren 1,3 Millionen und dann plötzlich sind es 500.000, gibt es ja Leute, die sagen, oh, Dead MMO, was natürlich der größte Witz aller Zeiten ist, weil 99,9% der MMOs auf diesem Planeten würden töten für solche Zahlen. Das muss man also ganz, ganz klar in einen Rahmen stellen. So. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, es wird weiterhin noch ein paar Spieler verlieren, dadurch, dass halt dann Leute im Endgame die Lust verlieren, eben dadurch, dass es ein bisschen monoton ist, dadurch, dass es sehr grindlastig ist und so. Und manche Leute vielleicht da den Weg zu den Inhalten, die sie gerne spielen wollen, den ein bisschen zu lang sehen. Aber wie gesagt, ich denke, es wird langfristig auch in Europa schon ein Erfolg in der Hinsicht, dass es sehr, sehr gute, vernünftige Zahlen haben wird. Und sich eben über kosmetische Inhalte und so weiter auch sehr gut monetarisieren kann. Solange es da jetzt keine Pay-to-Win-Eskapaden gibt oder so, sehe ich da relativ wenig Probleme.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke, sie haben sich garantiert, dadurch, dass sie jetzt eben Free-to-Play vorbereiten bzw. angehen, einfach in jedem Fall Zeit erkauft und in dieser Zeit können sie vorbereiten. Sie haben die Möglichkeit zu planen und zu überlegen, können wir neue Content-Snippets schaffen oder gehen wir komplett aggressiv in dieses kosmetische Thema rein oder so. Also in jedem Fall, Zeit ist da. Ich würde jetzt hier erstmal sagen, an sich kann das ein bisschen abebben, aber der Free-to-Play holt es in jedem Fall raus und schafft damit einfach Sicherheit fürs Studio oder Unternehmen und von daher viel Raum für Kreativität und einfach mal zum Testen. Und ich denke, davon lebt das Game oder allgemein Spiele, dass sie immer weiterentwickelt werden, sei es mit einem Fix oder mit einem Update oder Patch, whatever. Und das ist, ja, dahingehend sich weiterentwickelt. Also wenn man sich überlegt, seit wie vielen Jahren gibt es WoW, letztens gab es auch wieder ein Jubiläum, es wird einfach weiterentwickelt. Ne? Und das ist, finde ich, eine richtig gute Basis, jedenfalls für RPG oder MMORPG. Und von daher würde ich hoffen, oder besser gesagt mir wünschen, dass es in der Richtung weitergeht und viel kreativer Raum entsteht für Umsetzungen.
Also ich sehe da auch eigentlich schon eine ziemlich rosige Zukunft, würde ich mal sagen, für das Spiel. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, es hat ja, weil jetzt will ich nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, im PvE mit den Stories, hat es ja schon gute Ansätze. Und wir haben ja auch gehört, dass es in Korea in den späteren Patch sogar nochmal richtig besser werden soll. Deswegen, ich könnte mir auch denken, dass es vielleicht sogar tatsächlich sich über Zeit, wenn sie sich da anstrengen, sogar sowas aufbauen könnte, wie eigentlich Final Fantasy XIV hat. Weil Final Fantasy XIV lebt ja eigentlich wirklich von Story. Ne? Mhm. Also der Hauptteil der Spieler, die sind da wegen der Welt, wegen der Story. Es geht keiner Final Fantasy XIV spielen für PvP, sind wir mal ganz ehrlich. Ich glaube, da kann gerade Simon ein Liedchen von singen.
Ja, wobei, ja, aber ich meine, sie bringen ja jetzt mit 6.1 das neue System, was ich mir auch angucken werde, auf twitch.tv/endenburg, um noch ein bisschen Werbung zu machen. Von daher, vielleicht reißen sie damit das Ruder ja rum, so, wer weiß. Also, man hat, glaube ich, die Schwachstelle erfolgreich identifiziert und lokalisiert. Und, keine Ahnung, so, mal gucken, ob das funktioniert, aber klar, sicherlich, der Fokus bei Final Fantasy ist natürlich die Story und, aber ein Stück weit sicherlich auch die instanzierten PvE-Inhalte, weil die sind auch nicht von schlechten Eltern, gerade in Sachen Inszenierung. Ich finde ja sowieso, Final Fantasy und Lost Ark haben einige Parallelen, insbesondere wenn es eben um Inszenierung geht und um richtig gelungene, auch komplexe PvE-Gruppeninhalte.
Ja, genau, also da haben sie wirklich richtig, richtig tolle Dinge bisher geliefert, die guten Südkoreaner. Ja, da werden wir, glaube ich, mal sehen, was die Zukunft da bringt. Nochmal so ganz kurz, noch ganz kurz zum Ende noch jetzt so MMO-Thema allgemein, weil wir es jetzt ja auch schon vorhin hatten, so ein bisschen die Shitstorms, gerade bei New World, Content kommt nicht schnell genug, hier Probleme, da Probleme, jetzt plötzlich dann meckern bei Content kommt zu schnell. Ich habe teilweise gerade so in den letzten paar Jahren so das Gefühl gehabt, dass allgemein ziemlich schnell die Spiele ein bisschen an die Decke gehen bei gewissen Themen. Also mir ist einfach so ein bisschen aufgefallen, dass sobald irgendwo ein bisschen was passiert, gehen die super schnell in die Decke, der Shitstorm ist super schnell da Und manchmal wird dann eben auch Zeugs geändert, was dann zu sehr, denke ich mal, vom Spielkonzept abweicht. Da würde ich jetzt, glaube ich, mäßig auf New World eingehen. Da wird jetzt deutlich mehr Theme-Park-Zeugs reingebracht. Wo ich einfach sagen muss, es zerstört für mich so ein bisschen die Spielidee. Aber weil halt eben eine mega, mehr, oder eine Mehrheit, eine kleine Mehrheit, ich weiß nicht, ob sie Mehrheit ist, oder einfach wirklich dann eine kleine Gruppe so laut schreit, dass es das plötzlich reingebracht wird.
Ich glaube, es ist schon die Mehrheit, tatsächlich. Also man darf halt, also es ist vielleicht nicht mehr die Mehrheit derer, die noch spielen gerade, aber es ist definitiv die Mehrheit derer, die es gekauft haben. Es ist leider, und das sage ich als leidenschaftlicher PvPler und auch als leidenschaftlicher Sandbox-Fan, ist es leider so, dass der westlich-europäische Markt, sage ich mal, eher auf PvE und Theme Park halt setzt und das halt gerne spielt als jetzt irgendwie Sandbox oder PvP. Da gibt es einen definitiven Marktführer, der ist mehr als groß genug und dass sich da Spiele sehr, sehr gut halten können. Aber bei New World hatte man halt das, ich sag mal, Problem, dass man gesagt hat, okay, wir wollen halt nicht ein Spiel sein, was halt irgendwie Survival, Sandbox, was auch immer, PvP, richtig gut umsetzt, sondern wir wollen Massenmarkt. Wir wollen und das hat man seit diesem Wechsel des Creative Directors oder was es da war, hat man das absolut gemerkt so. Und dann musst du halt Zugeständnisse Richtung Theme Park machen. Und in der Tat, hast du gerade völlig richtig gesagt, ist das jetzt mehr und mehr der Fall. Also, ne, wir kriegen jetzt auch ein Gruppenfinder-Tool zum Beispiel im Sommer. Es gibt ja jetzt so eine Roadmap. Da steht es schon drin. Wir wissen noch nicht, wie der aussieht. Ich persönlich bin da sogar völlig okay mit, solange der halt ist wie bei Classic WoW zum Beispiel, wo der Groupfinder so funktioniert, dass du da reintunen kannst im Sinne von, ich suche jetzt eine Gruppe für Dungeon X und dann siehst du in der Liste all die Leute, die auch gerade suchen für Dungeon X und dann kannst du dich halt mit denen connecten. Aber du musst immer noch mit denen schreiben, du musst immer noch eine Gruppe bilden, du musst immer noch zum Dungeon hinlaufen, du wirst nicht reinteleportiert. Mhm. Also immer noch eine sehr soziale und oldschoolige Art und Weise, aber trotzdem Groupfinder-Tool, dass er halt nicht im Chat zwischen all den Goldsellern und so weiter verzweifelt versuchen musst, irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Und deshalb bin ich sogar ein Fan von dem Groupfinder, wenn der so wird. Also in dieser ganz puristischen Version. Wenn der in so einer, ich sag mal, Retail-WoW-Final-Fantasy-Form kommt, wo du gar nichts mehr machen musst, mit niemandem reden, nicht mehr zum Dungeon laufen, dann konterkariert das natürlich die komplette Idee von New Worlds, die Art und Weise, wie man die Welt in den Vordergrund gestellt hat und eben nicht instanzierte Inhalte, jetzt mal abseits vielleicht von Kriegen. Und dann ist es tatsächlich auch nicht mehr die Richtung, und ich glaube, da sind wir uns einig, die ich persönlich jetzt gerne sehen würde für New World. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, es hat halt auch leider nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht gedacht hätte oder wie wir das gerne sehen würden. Weil die Kriege und auch die Outpost-Rushes und so, die leiden halt massiv einerseits unter der Performance. Ne, da muss man ganz klar sagen, leider, die laufen einfach nicht gut, rein technisch gesehen. Mit Rubberbandings und auch mit Bugs, die von Waffen produziert werden und so weiter. Dann hattest du, das Spiel ist ja auch sehr community-driven eigentlich mal gewesen, das heißt, du hattest Kompanien, die das Ganze definiert haben, also das Treiben durch die Economy, durch Steuern, durch natürlich Kriege, durch PvP-Missionen, durch ganz viel Partizipation an ganz vielen Fronten. So, und diese Kompanien hatten halt auch dann zu kämpfen mit Schwierigkeiten wie eben Bugs, Exploits, Dupings, Dinge, die du ausnutzen konntest, Dinge, die nicht funktioniert haben. Und das hat sich dann eben sehr, sehr negativ auch auf diese Aspekte des Spiels, die eben in so eine sehr sandboxige Richtung gegangen wären, ausgewirkt. Und die Dungeons funktionieren halt relativ autonom davon, würde ich mal behaupten. Also klar, da ist auch kacke, wenn eine Waffe nicht gut funktioniert. Aber da ist es zumindest die Performance zum Beispiel mal wesentlich besser gewesen. Und ich glaube, dieser PvP-Ansatz ist halt in zweifacher Hinsicht gescheitert. Einerseits in der Hinsicht, dass man das halt losgelassen hat und andererseits in der Hinsicht, dass für die Leute, die da Bock drauf hatten, das auch nicht so funktioniert hat, leider in der Umsetzung, wie die Leute das gerne gehabt hätten. Und dann habe ich persönlich tatsächlich lieber ein Theme Park New World, was dann aber ein wesentlich runderes und eher besseres Bild sozusagen und eine bessere Spielerfahrung bieten kann als das jetzige. Also dann lieber das als so eine halb Sandbox, halb Theme Park unentschlossene Mischung mit einem riesigen Identitätsproblem und eigentlich kann man es keiner Gruppe so wirklich recht machen. Klar hätte ich lieber, ich glaube, da sind wir sehr ähnlich, Daniel. Ich hätte definitiv lieber das Original Sandbox New World gehabt. Aber da das offenbar leider abgefahren ist, habe ich dann doch lieber ein funktionierendes Theme Park als gar keinen New World so. Oder dass man das einfach so laufen lässt, wie es jetzt ist so.
Ja, da bin ich jetzt eben auch gerade wirklich auf die Zukunft gespannt, was es jetzt natürlich auch für ein Signal gibt für kommende MMOs. Ne? Weil wenn man natürlich dann sieht, dass auch so ein riesen MMO wie New World halt eben dann daran scheitert, weil sie halt eben gewisse Fehler gemacht haben, weil gewisse Probleme da waren, wird es dann auch wieder schwierig, okay, neue einzigartige Spiele zu machen. Weil für mich sind halt eben gerade in den letzten paar Jahren die MMOs, die rauskamen, sind immer toll, haben auch mal Spaß gemacht zu zocken, aber im Großen und Ganzen hat sich bis auf New World sehr viel einfach sehr ähnlich gespielt und hat jetzt nicht für mich weltbewegendes Neues gebracht. Und deswegen hatte ich mir auch so übelst gefreut damals auf New World, weil es halt eben auch mit dieser Sandbox war oder auch mal wirklich einen neuen Ansatz, den man so bisher nicht gesehen hatte oder wirklich auf dem großen Markt gesehen hatte. Und deswegen bin ich da jetzt mal gespannt, wie das auch ein bisschen in der Zukunft sein wird, mit den zukünftigen MMOs, weil ich sehe das trotzdem schon ein bisschen ein Problem, dass da dann solche Ideen eher untergehen und dann eigentlich nicht mehr kommen werden.
Ja, wobei eines der meist erwartetsten MMOs ist ja Ashes of Creation und das ist genau das. Also Ashes ist Sandbox PvP. Das haben nur die Leute noch nicht realisiert. Das sage ich auch immer wieder in meinen Streams so, dass halt, es gibt eine riesige Gruppe von wirklich casual Theme Park Spielern im Westen, die irgendwie mal, keine Ahnung, ein paar Bilder gesehen haben von Ashes oder sich irgendwie vom Hype haben anstecken lassen und die glauben, das wird jetzt so eine coole Theme-Park-Ecke. Das wird's halt gar nicht. Also das wird ein richtig krasses Hardcore-MMO mit einem deutlichen PvP-Fokus, nicht nur, aber eben einem Fokus und mit diesem Node-System und wirklich also No-Lifer-MMO so und definitiv ein MMO, was ganz, ganz viel Inspiration ja auch aus meinem geliebten Arc-Age gezogen hat, was ja auch Stephen Sharif, der Kopf hinter Ashes, eben sehr, sehr viel gespielt hat und wo man jetzt schon in einem relativ frühen Stadium viele Einflüsse sieht. Und das ist der nächste große Schritt sozusagen oder das nächste große Projekt genau in diesem Bereich. Also ich weiß nicht, ob also ich kann den Punkt verstehen, dass man ein bisschen Sorge hat, so dass wenn so etwas kreativere, vielleicht etwas nischigere Dinge, die aber trotzdem für einen etwas größeren Markt zielen, wenn die nicht so durchstarten, dass sich dann andere das nicht trauen und wieder gleichförmige MMOs machen. Ja, bestimmt. Aber es gibt halt auch so diese Projekte, glaube ich, die sich darüber einfach hinwegsetzen. So, das Ashes ist da zu nennen, auch das Riot-MMO, das wird zwar kein PvP-MMO, sondern das wird ein PvE- und PvP-MMO, das wird beides haben, wie wir mittlerweile wissen. Aber es wird keine Zugeständnisse machen. Es wird ein absolutes Hardcore-Social-MMO. Auch das wissen wir mittlerweile. Wir wissen zwar noch fast nichts, aber wir wissen, dass der hier Ghostcrawler, also einer der Creative Directors, oder ich weiß immer die genauen Bezeichnungen nicht, auf jeden Fall einer, der da viel zu sagen hat, der eben auch hier und da mal ein bisschen was zumindest hat an Infos raushängen lassen. Der hat gesagt, ja, unserer Meinung nach sind halt MMOs dafür da, dass du mit Leuten connectest und schwere Aufgaben meisterst, sonst kannst du ein Singleplayer-Spiel spielen so. Und das wird auch bei uns so sein. Das heißt, wir wissen, auch das Riot-MMO, ne, das andere große Hype-Projekt der Zukunft, wird ein, ja, doch soziales, wenn nicht sandboxiges und wenn nicht vielleicht PvP-fokussiert, aber wenigstens sehr, sehr, sehr soziales und sehr in der Hinsicht quasi schon oldschooliges MMO. Und von daher, ja, ne, definitiv, wir werden auch MMOs haben, die eher so den Final Fantasy, WoW, Retail, WoW, ESO-Ansatz fahren. Aber ich habe nicht so die Riesenbefürchtung, gerade wenn man bedenkt, dass die beiden größten, meist erwartetsten MMOs genau das nicht werden, habe ich nicht die Befürchtung, dass jetzt alles wieder so wird und wir in dunkle Zeiten zurückfallen.
Ja, wir werden mal sehen. Also gerade Ashes of Creation halte ich für eine Bubble.
Kann sein, ja. Kann auch sein, definitiv. Kann auch nicht sein. Das ist auch wirklich ein geiles MMO werden. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir davon super wenig sehen und warum der Release halt auch echt noch in weiter Ferne liegt. Also ich glaube nicht ansatzweise daran, dass das jetzt irgendwie in anderthalb Jahren kommt oder so, weil man ja mit dem Kampfsystem, was man komplett überarbeitet und so richtig krasse Baustellen hat. Also es kann halt in jede Richtung gehen. Das kann eine absolute Enttäuschung werden. Es kann aber auch noch sein, so dass es wie Star Citizen so noch 5, 6, 7, 8, 9 Jahre nimmt und dann aber vielleicht auch wirklich richtig geil rauskommt. So. Also da habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Man darf aber sicherlich nicht erwarten, dass das jetzt auf jeden Fall der Heilsbringer wird. Und man muss gar kein MMO spielen, bis Ashes rauskommt, weil irgendwann kommt Ashes und dann spielt man nichts anderes mehr. Das wäre sicherlich eine relativ schlechte Mentalität. So. Und das habe ich bei einigen MMO-Spielern genau das eben schon so mitbekommen. Da würde ich eher von abraten.
Ja, das habe ich eben auch schon manchmal mitbekommen. Ja, auch bei uns im Stream, bei dir im Stream, wenn ich da als Mod immer wieder unterwegs bin, habe ich auch immer wieder gesehen, so, Leute, echt jetzt? Ja. Aber ja, aber es ist schon ein bisschen ironisch, dass ich sage, dass Ashes of Creation wahrscheinlich eine Bubble sein wird und selber Star Citizen Baker bin. Ja, aber hey, ich glaube, ich würde mal sagen, schließen wir langsam für heute ab. Es war super, mit euch zu quatschen darüber. Es war super, dass du da gewesen bist, Simon. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, gerne, hat
Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Und vielleicht wieder mal, wenn vielleicht wieder mal ein richtig großes Spiel kommt, vielleicht Ashes of Creation.
Ja, dauert dann wahrscheinlich noch sehr lang. Ich kann eben zum Abschluss noch sagen, was das MMO ist, auf das ich mich gerade am meisten freue. Weil das ist immer so eine Frage, die halt oft auch kommt. Worauf freust du dich denn jetzt so am meisten? Und das MMO, auf das ich mich am meisten tatsächlich freue, was halt halbwegs realistisch von einem Release. Das sind eigentlich zwei Titel. Naja, ich nenne jetzt aber nicht sowas wie das Riot-MMO, weil das ist eigentlich meine größte Hoffnung, ehrlicherweise. Auch als passionierter League-Spieler. Aber das nenne ich mal nicht, genauso wenig wie Ashes, weil die sind halt noch zu weit entfernt. Aber zwei Projekte, die zumindest in der Beta jetzt, also kurz vor Release quasi stehen, auf die ich mich extrem freue, sind einerseits Corepunk. Corepunk ist ein isometrisches MMO, so wie Lost Ark, aber mit sehr interessanten Ansätzen. Ich weiß noch nicht, ob das Combat, also das Gameplay, gut wird. Das sieht ein bisschen langsam aus und da muss man halt abwarten, wie es sich anfühlt, wenn man selber spielt. Aber es hat richtig geile Ansätze und es hat eine tolle Spielwelt. Es hat zum Beispiel so ein personalisiertes Crafting. Das heißt, sagen wir mal, du bist Schmied, dann können Leute zu dir hingehen, dann öffnet sich ein eigenes Fenster, ein eigenes Crafting-Fenster nur für die Person und die kann dir dann einen Auftrag geben. Also crafte mir das Schwert mit den Stats und dann stellst du dieses Schwert nur für die Person her. Das kann auch dann nur die Person nutzen. Und den Goldbetrag handelt ihr quasi selber aus. Also Crafting auf einer ganz neuen sozialen Ebene, was ich unfassbar nice finde. Und es hat noch so ein paar andere sehr kreative Ansätze. Also Corepunk freue ich mich extrem drauf. Ist leider von einem, oder was heißt leider, aber ist von einem unter anderem ukrainischen Entwicklerstudio, ne? Da muss man jetzt nicht viel zu sagen. Die sind dann natürlich, die sind Gott sei Dank zwar in Griechenland, die allermeisten von denen vor ein paar Monaten schon hingezogen, weil sie das haben kommen sehen und können wohl halbwegs irgendwie weiterarbeiten. Aber natürlich gab es vor dem Hintergrund des Kriegs, dazu kam es zu deutlichen Verzögerungen. Von daher, wir wissen noch nicht genau, wann die Beta kommen wird, aber vorausgesetzt hoffentlich den Leuten da geht es weiter gut, also den Entwicklern und deren Familien, hoffe ich mal, dass es irgendwann dann im Laufe des Jahres spielbar wird. Freue ich mich sehr drauf. Und das andere ist kein MMORPG, aber es ist ein MMO, also oder zumindest ein Multiplayer-Online-Titel, sagen wir es mal so. Wie massive das wird, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht so. Aber es ist ein sehr geiles Spiel von den bereits erwähnten Stunlock Studios, die unter anderem, wie gesagt, auch Battleride gemacht haben, nämlich V-Rising. V-Rising ist so ein Vampir, wie soll man sagen, Survival-Crafting-Housing-Spiel, aber mit unfassbar geilem Combat. Das Gameplay haben sie komplett, oder sehr ähnlich zumindest, aus Battleride entnommen. Es wird auch PvP geben, es hat eine unglaublich geile Spielwelt, wahnsinnig atmosphärisch. Das Housing oder das Crafting, der Survival-Teil sozusagen des Spiels, sieht sehr, sehr gut aus. Da freue ich mich auch extrem drauf. Also das wären so zwei Projekte, wo ich empfehlen würde, da mal ein Auge drauf zu behalten, weil ich glaube, die könnten beide sehr, sehr cool werden. Du hast die Frage zwar nicht gestellt, aber ich habe sie einfach mal trotzdem beantwortet.
Finde ich super. Aber ich glaube, gerade Corepunk, muss ich auch sagen, habe ich ja auch ganz kurz ein paar Szenen schon gesehen. Und es könnte vielleicht auch was für mich sein, bin da selber noch nicht ganz sicher. Aber sonst habe ich momentan echt gerade so wenig MMOs oder MMORPGs, wo ich sagen muss, oh ja, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Außer das Riot-MMO. Das war nämlich auch schon ganz witzig, weil sie haben ja vor 5 Jahren etwa schon, haben sie ja mal die Map von Runeterra veröffentlicht gehabt. Da hatten sie eine große Weltkarte von Runeterra veröffentlicht. Wo sind die Städte, wo ist Noxus und alles. Und ich habe mir die Map angeschaut, damals mit ein paar Kollegen, als ich gerade in meiner Weiterbildung war, an der Academy, habe mir das angeschaut und hab dann einfach nur gesagt, so, hey Leute, die machen ein MMORPG. Und die alle so, nee. Und der hat ja auch auf Twitter gesagt, nee, es wird nichts. Naja, ein bisschen mehr als ein Jahr später kam plötzlich so, ja, wir machen ein MMORPG. Und ich war so, Leute, ich hab's euch gesagt.
Es bietet sich ja halt doch einfach krass an, so, ne? Wenn man jetzt Arcane gesehen hat und so. Extrem. Und man sieht, was das Universum wozu das in der Lage ist, so, das ist einfach, ist einfach ein Match.
Absolut. So, Philipp, und du, auf was freust du dich am meisten in der MMO-Welt?
Boah, also, was heißt freuen? Also, ich hoffe, dass wir, und das war mir schon vorhin aufgefallen, das hat, glaube ich, auch Simon kurz angesprochen, das war das Thema Skippen, genau, gleich zu Anfang. Ich hoffe, dass eigentlich grundsätzlich erstmal viel entschleunigt wird. Also ich finde es super, wenn man mal ein, zwei Wege mehr laufen kann, damit man einfach mal das genießen kann, was man vor Augen hat und nicht von Event zu Event raced. Aber ansonsten, ich lasse mich da mal überraschen. Also wir haben jetzt ja zwei neue Titels gehört. Wir können ja mal gucken, ob wir davon vielleicht mal was mit aufnehmen für die nächsten Folgen. Aber ansonsten halte ich mich, glaube ich, direkt an dich, wenn es dann wieder heißt, pass mal auf, ich habe was ausgepackt, wir müssen das zocken und für den nächsten Podcast vorbereiten. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Und ansonsten, glaube ich, sind es die üblichen Verdächtigen, ne? Dass wir damit mal ein bisschen weiter racen nach vorne.
Mhm. Ja, vielen Dank nochmal, dass du da warst, Simon.
Ja.
Auch danke dir natürlich, Phil, dass wir wieder hier zusammensitzen konnten.
Gerne.
Und dann würde ich mal sagen, würden wir uns verabschieden für diese Woche wieder und werden uns natürlich, gerade mich und den Phil, werdet ihr nächste Woche dann wieder hören im wöchentlichen Podcast hier bei Ordentlich auf die Ohren.
Genau.
Und dann würde ich mal sagen, tschüss zusammen.
Tschüss. Macht's gut.
Das war Ordentlich auf die Ohren mit Daniel und Phil. deinem wöchentlichen Gaming-Podcast zu aktuellen Spielen und alten Schätzen. Bis nächste Woche und GLHF.
Besucht uns doch einfach mal auf horntli.ch. Auf unserer Website findet ihr alle Folgen von Horntlich auf die Ohren und natürlich weitere Infos zu uns und unserem Gaming-Podcast. Wir freuen uns riesig auf euer Feedback und hören uns nächste Woche. Gute Drops und bis bald!